herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fußballfrequenz mit dem Zeitspielmagazin. Wie immer gibt's Gäste zur Ausgabe. Das sind dieses Mal Johannes Bradtke
und Hallo
und Jörg Pochert. Hallo Jörg.
Hallo.
Hi ihr zwei. Wir sprechen über die Ausgabe 36, ist das Tschechien Groundhopper Stream, so heißt dieser. Und Hardy hatte mir im Vorfeld schon mal irgendwann gesteckt, Johannes, dass du da federführend warst für dieses Thema. Wie kommt's, dass Hardy das abgegeben hat?
Ich kam wie die Jungfrau zum Kinde. Hardy hat mich beauftragt eigentlich. Also wir haben vor einer halben Ewigkeit mal gesprochen. Ich glaube, vielleicht sogar schon vor 2 Jahren, ja. Vielleicht können wir auch mal irgendwann einen Länderschwerpunkt machen zu Tschechien. So, weil zum Beispiel der Stadtschwerpunkt Berlin kam ja auch ganz gut an. Und dann haben wir über Tschechien gesprochen und ich glaube, dass dann der Sebastian Thiel, den auch der Jörg kennt, und ich glaube, ihr seid auch befreundet, nicht wahr, Jörg?
Ja, er ihm kenn ich seit irgendwann 20 Jahren, einer meiner besten Freunde.
Ja. Ah ja, siehst du wohl, da schließen sich dann die Kreise wieder. er und Dennis Rothers hatten Hardy angesprochen, ob das nicht was wäre, ein Länderschwerpunkt Tschechien. Und das ging dann relativ schnell, dass Hardy das wieder so auf dem Schirm hat und sagt, hey, Jungs, wollen wir das nicht mal jetzt als September-Ausgabe 2024 rausbringen. Und weil Hardy sagte, er hat relativ wenig Verbindung oder relativ wenig Durchblick bei Tschechien und ich sei ja da regelmäßiger Hopper, ob ich das nicht übernehmen will. Das hat ja bei Berlin auch schon ganz gut geklappt. Da war ich ja auch, habe ich ja auch viel geschrieben und auch so die Autorenschaft koordiniert, Autorinnenschaft. Und naja, irgendwie, klar, hatte ich ein bisschen Bock mal wieder nach einer längeren Zeit, mich ums Heft zu kümmern. Und dann lag es tatsächlich sehr in meiner Hand, mich um dieses Heft zu kümmern.
Mhm. Jörg, ich weiß gar nicht bei dir. Bist du fest bei der Zeitspielcrew dabei? Also regelmäßig mit am Schreiben?
Nee, regelmäßig bin ich nicht am Schreiben. Würde ich, glaube ich, auch zeitlich auch gar nicht schaffen aktuell. Aber ich würde sagen, bestimmt in 12, 13 Heften irgendwas dazu beigetragen. Also es war ja schon mal über Prag was drin. In einer, glaube ich, der ersten 10 Hefte. Da habe ich auch ein bisschen was geschrieben. Ja, ab und zu mal ein paar Fotos. Also über Stahl Brandenburg hatten wir auch mal was drin, ein Interview. Ja, aber also wie gesagt, fest in der Crew bin ich kein Bestandteil.
Mhm. Wie war es, als die Anfrage reinkam für dich, Tschechien, Groundhopping?
Na gut, ich bin ja auch bekannt als Captain Klobasa, also darüber habe ich ja lange einen Blog geführt oder auch eine Instagram-Seite. Also Tschechien ist ja sozusagen eine meiner Kernkompetenzen, wenn man sozusagen die Klobasa im Namen trägt. Und ja, da war ich natürlich sehr, sehr schnell bereit dazu, habe mich auch gefreut, dass da wieder an mich gedacht wurde. Und ja, ich denke, das Interview, das, was da mit mir geführt wurde, was es auch ja, zum großen Teil ins Heft geschafft hat, das hat dann auch relativ groß, es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ja.
Johannes, wie geht man da dran? Man bekommt den Schwerpunkt Tschechien, Groundhopper Stream. Jetzt könnte man ganz viel über Stadien philosophieren, etc. pp. Also was waren so deine Gedanken? Hast du dir ein weißes Blatt geholt, erstmal so die ersten 10 Gedanken aufgeschrieben, die dir spontan in den Kopf kamen? Oder wie baut man sowas auf?
Mhm. Als Hardy dann sagte, ob ich das nicht übernehmen wollen würde, musste ich erstmal feststellen, dass ich abgesehen von familiärer Geschichte und gerne hinfahren und ein bisschen Fußball gucken, da jetzt eigentlich gar nicht so viel Hintergrundwissen habe, um da selber was auf die Beine zu stellen, was so Texte angeht. Und natürlich wollte ich aber trotzdem was liefern. Und ich habe einen mittlerweile sehr guten Freund in Prag, den Jan Dvořák. Und den kenne ich natürlich auch über Fußball beziehungsweise über Gesellschaftsspiele, über dir. Dieses Projekt haben wir auch schon mal gesprochen bei dir im Podcast, Nick. Mhm. Und darüber kannte ich Jan und wir sind eigentlich durchgehend immer in Kontakt. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann dieses Heft nicht machen oder beziehungsweise ich kann es nicht alleine machen. Ich brauche erstens Expertise vor Ort. Ich brauche jemanden, der sich mit Fußball auskennt und Leute kennt, die möglicherweise als Autorinnenschaft in Frage kommen würden. Und habe dann mich mit Jan verbunden und wir haben gesprochen, was so die Themen sein könnten. Und wir kamen relativ schnell zu dem Punkt, dass wir nicht ein Heft machen wollen von den Themen her, dass darüber geht, was alle schon wissen, also die zum 200. Mal die Geschichte von Sparta Prag oder sonst was, sondern wir wollten es ein bisschen anders angehen. Und Jan war es auch sehr wichtig, aktuelle Geschichten mit reinzubringen, die eben nicht so auf dem Schirm sind, die man gar nicht so kennt, wo man gar nicht genau weiß, was so passiert. Und da haben wir eine relativ lange Liste dann an Themen zusammengestellt und vorausgewählt. Und das habe ich dann mit Hardy besprochen. Und Hardy war Feuer und Flamme und zufrieden damit. Und dann haben wir im Prinzip die Endauswahl getroffen und hatten aber immer noch so ein bisschen was auf Halde tatsächlich. Also selbst wenn da einige Texte weggebrochen wären, weil irgendeiner von der schreibenden Zunft nicht zuverlässig gewesen wäre in Tschechien, dann hätten wir noch Sachen im Petto gehabt, die da halt auch mit auftauchen können. Also tatsächlich ist dann der Prozess in der Folge rein so gelaufen, dass Jan seine Crew vor Ort koordiniert hat, also seine Leute, die er irgendwie akquiriert hat. Also er hat einige Texte selber geschrieben, er hat Leute angesprochen, wo er weiß, dass sie schreiben, er hat Leute angesprochen, die er zu bestimmten Themen für gut befunden hat. Ja, und da kam dann auch wirklich eine sehr bunte Mischung auch an Leuten zustande, die jetzt an diesem Heft so ihre Texte beigesteuert haben oder für dieses Heft die Texte beigesteuert haben. Und ja, du hast es ja gesehen, wahrscheinlich relativ weit vorne, haben wir ja Jan auch als Mitarbeiter des Magazins einfach nochmal nach vorne gehoben, weil ohne seine ganze Koordination und sein Dranbleiben und ja, ohne seine Power wäre dieses Heft auch gar nicht entstanden. Also das hätten wir so, glaube ich, nicht hinbekommen. Und dann kommt natürlich die Sache hinzu, dass auch völlig klar war, dass zum Beispiel Sebastian und Dennis selber auch was beitragen müssen, wenn sie schon jetzt dafür die Grundlage gelegt haben, dass wir ein Zeitspiel zu Tschechien machen. Und das hat, darum hatte Hardy sich dann gekümmert, dass da ein sehr, sehr schöner Text vom Sebastian kam, der einfach auch eine ideale Einleitung ist für diesen Schwerpunkt, wie ich finde. Und für mich war völlig klar, dass ich Jörg auf jeden Fall ansprechen will für das Heft, weil ich ja weiß, dass er zum einen Riesenmasse an wunderbaren tschechischen Fotos hat, Fotos über tschechischen Fußball, ob es nur kleine Plätze sind oder die großen Stadien. Und so kamen wir dann tatsächlich auch, ich glaube, das war aber wirklich ein Impuls von Hardy, der dann sagte, ey Johannes, wir müssen irgendwie die Klobasa drin haben. Und dann kamen wir drauf, dass es auch eine witzige Idee wäre, ja, Jörg zu dem Thema zu befragen, eben nicht nur rein zu seinem Groundhopping, weil es ist, genau, das ist ja eh klar, sondern eben auch zur Kulinarik. Und von Jan kam dann noch der Impuls, dass es eben ja auch noch die Blansko-Klobasa, also noch einen Groundhopping-Blog gibt, der eben auch die Klobasa im Namen hat. Und so kam Dina zum Beispiel ins Boot.
Mir ist gerade aufgefallen, dass Zeitspielmagazin.de nicht erreichbar ist. Denn, und jetzt komme ich zu meiner Frage, ich dachte mir so, wie gesagt, Hardy hat mir schon mal irgendwann erzählt, dass dieser Schwerpunkt kommen wird. Und die Tage dachte ich dann so, eigentlich erstaunlich, denn normalerweise sind Zeitspielmagazin-Schwerpunkte ja doch immer irgendwie ein bisschen gesellschaftskritisch oder beschäftigen sich irgendwie gesellschaftssportmäßig. So jüdischer Fußball in Deutschland, Frauenfußball, Turbokapitalismus, also diverseste Themen. Und irgendwie Groundhopping Tschechien oder Tschechien Groundhoppers Dream passt da ja irgendwie nicht so ganz rein, Jörg. Wie würdest du diesen Schwerpunkt, nachdem du ihn jetzt gelesen hast und gesehen hast, wie würdest du ihn beurteilen?
Naja, ich sag mal so, ganz ohne, also ich will sagen, Gesellschaftskritik ist vielleicht nicht viel drin, aber es ist ja auch über den Zusammenhang von Franz Kafka im Zusammenhang mit dem Fußball mit Prag was zu lesen oder auch über die Geschichte des DFC Prag, also ein Verein, der im ersten deutschen Meisterschaftsfinale mal stand, mit dem VfB Leipzig jetzt wieder gegründet wurde und sehr, sehr viel für die Verständigung von Deutschen und Tschechien tut. Und jetzt in Prag auch in den nächsten Jahren wieder eine größere Nummer werden möchte, da ist ja schon einiges zu lesen. Ja, also ich meine, es muss, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt immer gesellschaftskritisch sein, ja, sondern es reicht aus meiner Sicht, wenn man die Gesellschaft auch fernab vom Fußball beleuchtet. Letztendlich ist Zeitspiel aber aus meiner Sicht auch ein Fußballmagazin, was natürlich immer Fußballkultur mit reinbringt. Aber vielleicht ist es jetzt nicht in jedem Land unbedingt das Magazin für die ganz großen politischen Themen. Ja, ich finde, es ist trotzdem ein super gutes Porträt über Tschechien geworden, aus meiner Sicht. Natürlich mit dem Fokus Fußball. Groundhopping ist zwar ein Schwerpunktthema, steht da aus meiner Sicht gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern vielmehr die ganzen Geschichten, die der tschechische Fußball zu bieten hat, auch gerade abseits von den großen Vereinen. Und ich denke, da passt es dann doch wieder ganz gut ins Zeitspielmagazin, wie es sonst eigentlich immer oder wofür es sonst steht.
Mhm. War jetzt auch gar nicht so unbedingt als Kritikpunkt gemeint, falls das so rüberkam, sondern eher, dass es halt irgendwie ein bisschen so aus der Reihe tanzt sozusagen. Vielleicht, also in meiner Wahrnehmung, muss ja auch nicht die richtige Wahrnehmung sein. Wäre die Frage an dich, Jörg, wann bist du das erste Mal nach Tschechien gekommen?
Also das erste Mal in Tschechien war ich tatsächlich auf Klassenfahrt 1992, aber noch nicht zum Fußball. obwohl es damals genau während der Europameisterschaft 92 war und ich mich erinnern kann, dass wir damals in Doxy, das ist südlich von Prag, dort heimlich abends aus dem Lager ausgebüxt sind und uns eine Kneipe gesucht haben, weil wir unbedingt irgendein Deutschlandspiel gucken wollten. Ja, kann ich mich noch gut daran erinnern. Aber das erste Mal beim Fußball in Tschechien war ich dann tatsächlich 1998. Das war damals ein Erstligaspiel, FK Jablonec gegen Viktoria Žižkov. Auch ein Spiel, was es so auch immer mal wieder in der zweiten Liga gegeben hat. Ja, und da war es dann, ich würde sagen, vielleicht nicht sofort um mich geschehen, ja, so wie es dann später wurde, dass man da wirklich teilweise 30, 40 Spiele im Jahr in Tschechien gesehen hat. Aber ich fand es ja total cool von Anfang an. Also es war eine extrem chillige Atmosphäre, die ich in Tschechien bis heute so oder so ähnlich wahrnehme. Die erste Stadionwurst hat mir damals auch ganz fantastisch geschmeckt. Bier ist in Tschechien, glaube ich, eh ein Thema, was man nicht extra noch dazu heben muss, also hervorheben muss. Ja, und so wurden dann natürlich in den nächsten Jahren immer mal wieder Spielbesuche in Tschechien, kamen dann immer wieder hinzu. Ich muss dazu sagen, ich habe bis 2001 in Stuttgart gelebt, wo ich studiert habe. Von dort aus war Tschechien ein bisschen weiter entfernt als Berlin, wo ich jetzt heute lebe. Trotzdem ist man immer mal wieder hingefahren. Also mit dem Nachtzug über Nürnberg, wenn man morgens um 7:30 in Prag war, da gab es auch Möglichkeiten. Aber jetzt diese ganzen Möglichkeiten, dass man natürlich auch im Internet spielerisch Ansätze aus der 6., 7., 8. Liga findet, das war damals natürlich ja noch ganz weit entfernt. Also worauf deine Frage wahrscheinlich auch abzielt, seit wann ich regelmäßig so viel nach Tschechien fahre zum Fußball, das ist jetzt ungefähr seit 10, 11 Jahren der Fall. Aber das erste Mal war tatsächlich im November 1998. Mhm.
So, Johannes, jetzt hast du von Jörg die ersten Eindrücke bekommen, wie das damals war. Alter Mann erzählt vom Krieg, wie war es bei dir? Also wie du das erste Mal nach Tschechien gekommen bist, das wird ja wahrscheinlich noch nicht ganz so lange her sein.
Nee, als Jörg das gerade erzählt hat, dann dachte ich, okay, 92 war er auf Klassenfahrt, ich kam gerade in die Schule. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wann ich das erste Mal zum Fußball in Tschechien war. Es muss aber auf jeden Fall, es kam erst in meiner Berliner Zeit. Das hatte ich, glaube ich, ja, mein letztes Mal schon erzählt, dass ich erst, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, also 2009, ging es bei mir mit Fußball so richtig los. Irgendwann in der Folge muss das gewesen sein, dass ich dann wahrscheinlich mal in Prag war. Mein Großvater, mütterlicherseits, der stammte aus einer Region zwischen Prag und Brünn. Und genau, also eine deutsche Sprachinsel, also ist vertrieben worden von dort und natürlich bin ich dann da irgendwann mal auch mit der Familie hingefahren, um zu schauen, wie das alles so war und ich glaube, auf der Tour haben wir dann möglicherweise auch in Prag das erste Mal Fußball geschaut. Ich glaube, bei Dukla war das damals.
Mhm. Johannes, entschuldige, wenn ich hier einhake, das ist witzig. Auch ich habe eine etwas entfernte Verbindung, verwandtschaftlicherseits, nach Tschechien. Denn die Mutter meiner Mutter, also meine Großmutter mütterlicherseits, die ich leider nie kennengelernt habe, weil sie zu früh verstorben ist, die kam aus Rumburg im Sudetenland. Ja? Also kann man sagen, ich bin irgendwo auch ein Sechstel Tscheche. Ja?
haben wir unsere Affinität zu und unsere Liebe zu Tschechien direkt Familie aufklären können?
Ja, ohne dass wir es wissen. Ne? Mhm. Weil ich wusste das selbst auch nicht. Ich wusste zwar irgendwie aus dem Sudetenland, aber als ich damals mal im Rumburg beim Spielbesuch war, da habe ich mir vorher noch die Stadt angeschaut, die zwar klein ist, aber durchaus ein paar Sehenswürdigkeiten hat. Und dann in unsere WhatsApp-Familiengruppe einfach davon ein paar Fotos geschickt. Und da sagt meine Mutter, ja witzig, da kam meine Mutter her. Ne? Also da habe ich das erst erfahren. Das ist 6, 7 Jahre her oder so. Also ja, aber umso schöner das zu wissen.
Dann kann ich mich anschließen. Ich wäre dann auch ein Sechstel Tschecher. Genau,
kein Wunder.
Genau, auch in dem Fall auch der Opa, der da von da kam. Mhm. Genau. Allerdings weiß ich nicht, im Gegensatz zu euch, wo genau der herkam. Außer Sudetenland, genauer habe ich es nicht. Ja. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Johannes, du hast gesagt, Tschechien war bei dir, also Prag war bei dir. Erstligafußball, das erste Spiel. Was hat dich fasziniert am tschechischen Fußball? Also was hat dafür gesorgt, dass du meinst, dass du da immer dann doch nochmal dahin zurückkehren musst?
Naja, durch die Nähe von Berlin kommst du ja sehr schnell hin nach Prag. Also ich war öfter in Liberec mittlerweile natürlich auch in der ganzen nördlichen Grenzregion schon die Erst-Zweitligisten angeschaut. Ich fand es immer entspannter, nach Tschechien zu fahren, also als nächste Auslandsstation, als zum Beispiel nach Polen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so in Tschechien, die Leute sind entspannt, du hast an jedem Dorfplatz irgendeinen Grill, es ist irgendwie, nett. Es ist irgendwie, es wird sich so gekümmert. Also es ist so ein bisschen so das Gefühl, dass man immer sehr willkommen ist, wenn man zum Fußball nach Tschechien fährt. Und klar, und Prag, wie gesagt, das ist eine 3-4 Stunden Zugreise von Berlin aus. Also deswegen war ich da natürlich schon öfter und jetzt auch zuletzt September das letzte Mal. Ja, und irgendwie ist es schon schön. Und gerade, wie gesagt, wenn man dann irgendwie so schnell hinkommt, dann ist es ja auch nicht so schwer, eins nach dem anderen so abzugrasen, auch wenn ich natürlich nicht annähernd das Ausmaß an Spielen dort gesehen habe, wie es bei Jörg der Fall ist.
Aber Johannes, das spricht mir so aus der Seele, was du sagst. Diese Gemütlichkeit, ne? Es wird sich gekümmert, du kriegst überall was zu essen und zu trinken. Das ist auch genau bei mir der Grund gewesen, oder der Grund, warum ich bis heute etwa 100 mehr Grounds in Tschechien habe als in Polen. Polen war früher auch wesentlich unentspannter als heute. Ja, also als ich so mit dem Hoppen angefangen habe, Polen war durchaus noch ein heißes Pflaster. Und wenn du erwähnt hast, dass du Deutscher bist, oder letztendlich haben sie es ja spätestens aufgrund der Sprachbarriere mitbekommen, dann hast du da teilweise schon feindliche Reaktionen bekommen. Ja? Das war in Tschechien meiner Erfahrung nach nie der Fall. Ganz im Gegenteil. Es war immer gemütlich und ja, wer einmal oder zweimal in Tschechien war, der hat sich eigentlich wirklich immer wohlgefühlt.
Johannes, du hast Jan Dvorak vorhin schon mal erwähnt in deiner Einleitung. Kannst du ihn ein bisschen genauer vorstellen? Weil er, wie gesagt, ja einen Hauptteil mitgemacht hat an dieser Geschichte.
Ja, also ich kann dir nicht genau sagen, was Jan im Moment arbeitet tatsächlich.
So genau brauchen wir es auch nicht.
Genau, also Jan ist sehr aktiv bei einer Initiative, die übersetzt Fair Play heißt, also wo es um Fußball und Gesellschaft oder beziehungsweise um Bildungs- und Gesellschaftsarbeit im Fußballkontext geht. Und darüber habe ich ihn kennengelernt, weil ich mit Gesellschaftsspielen eine Veranstaltung gemacht habe, wo wir Jugendliche aus 3 verschiedenen europäischen Ländern zu Besuch hatten, unter anderem eben eine kleine Delegation aus Tschechien. Und da war Jan der Gruppenleiter so ein Stück weit, und weil er eben bei diesem Verein aktiv ist. Und so haben wir uns kennengelernt und hatten dann, wie gesagt, eine gemeinsame Veranstaltung, wo es natürlich um Fußball und Gesellschaft ging. Und da waren wir, glaube ich, 4 oder 5 Tage dann in Berlin und haben vom Olympiastadion eine historische Führung gehabt. Natürlich haben wir Fußball geschaut, aber auch über Diskriminierung gesprochen und so weiter. Und wir hatten gleich eine gute Basis und haben uns gleich sehr gut verstanden und hatten uns dann hin und wieder mal geschrieben. Und Jan wohnt in Prag und ist selber Sparta-Fan, also Sparta Prag, auch Mitglied bei Manchester United und ist ein sehr entspannter, guter Typ, der einfach ein sehr, sehr großes Netzwerk auch hat. Also er kennt viele verschiedene Leute. Deswegen haben wir auch im Heft so viel verschiedene Gesichter drin, also vom Groundtopper bis zum tschechischen Botschafter in Deutschland. Das ist ja auch einer der Texte. Ich weiß nicht, Nick, ob du dazu später noch eine Frage hast. Ansonsten.
Ja, ich stelle später noch eine Frage dazu.
Okay, genau. Und das sind eben auch den kennt Jan. Also Jan ist sehr, sehr gut vernetzt, schreibt auch selbst und hat auch einen guten Stil, wie ich finde. Und ist im Fußball gut unterwegs in Tschechien, ohne Groundtopper zu sein. Also er ist öfter beim Fußball, aber ist jetzt kein Groundhopper, so wie Jörg und ich das sind, sondern er ist eher entspannter Lebemann, möchte ich mal sagen.
Auch nicht verkehrt. Jörg, wie ist das eigentlich? Also man kann aus dem Heft lesen oder man erfährt im Heft, wenn man es liest, dass die tschechische Hopper-Szene ziemlich überschaubar ist. Wäre die Frage Nummer 1, ist Groundhopping vielleicht doch irgendwie so ein deutsches Ding, wo irgendwie, keine Ahnung, das, wo der Deutsche sich mal wieder wohlfühlt, weil er wieder irgendwas sammeln kann und ordnen kann und irgendwie da seine Bürokratie mitveranstalten kann? Oder B, warum glaubst du, dass das in Tschechien zum Beispiel nicht so ausgeprägt ist, dass man ja Fußballstadien gucken möchte?
Na, ich würde sagen, es wird immer mehr in Tschechien. Ja, also wenn du mir dieselbe Frage gestellt hättest vor etwa 10 Jahren, dann hätte ich wahrscheinlich genau mit denselben Klischees gespielt wie du gerade. Ja, aber ich kenne mittlerweile wirklich viele, viele tschechische Groundhopper, die das aktiv machen. Also es ist ja auch mit dem Otto Kreisel, der übrigens auch Sparta-Fan ist, auch ein Interview im Heft. Der hat, glaube ich, 1600 Grounds in Tschechien, fährt jetzt aber auch mittlerweile ja auch in die unterschiedlichsten Länder, war in Asien, mehreren Ländern, auch schon in Argentinien. Und ich folge auch einigen bei Instagram. Also auch die sind regelmäßig mittlerweile im Ausland unterwegs. Auch wenn natürlich hauptsächlich in Tschechien die meisten Grounds gemacht werden. Ist bei mir übrigens ganz genauso. In der Heimat hat man halt einfach noch die meisten Grounds. Ja? Natürlich sind die Deutschen, ich glaube, in Europa oder wahrscheinlich weltweit dann auch, neben den Engländern die Nummer eins, was die reine Masse angeht, der Leute, die das Hobbys betreiben. Aber es wird ein immer größeres Ding. Da haben natürlich gerade auch die Deutschen mit dazu beigetragen, das zu verbreiten. Ja, weil wenn jetzt beispielsweise ein tschechischer Fußballfan einfach nur zu seinem Verein geht, der vielleicht dritte, vierte Liga spielt und dann aber bei jedem Heimspiel ein paar komische Deutsche da anwesend sind, die Fotos aus 832 verschiedenen Perspektiven machen, die sich dann jeder zwei Klobasen reinpfeifen, auch ein paar Bier trinken und man einfach merkt, dass das absolut ihre Passion ist, dann kommt man eben auch als Tscheche schon mal ins Gespräch. Also so habe ich tatsächlich auch schon ein paar Leute vor Ort kennengelernt. Ja, und die finden das durchaus einfach cool, was die Hopper dort machen. Ich glaube einfach, dass es in Tschechien vielleicht noch nicht so verbreitet ist, weil es natürlich auch eine Geldfrage ist. Ja, der Tscheche verdient einfach durchschnittlich weniger als die Hälfte als der durchschnittliche Deutsche. Ja, aber auch das Hoppen nimmt, wie gesagt, in Tschechien immer mehr zu. Und das ist natürlich auch für einen Groundhopper, der aus Deutschland kommt, irgendwie cool zu sehen, wenn man immer wieder, also bei sehr vielen Spielen, auch in Tschechien immer wieder Leute kennt. Man in den meisten Ecken Tschechiens irgendwelche Kontakte vor Ort hat, die man immer mal fragen kann nach irgendwelchen Geheimtipps, die man selbst nicht findet, auch wenn man eigentlich schon relativ gut vernetzt und informiert ist. Ja, aber ja, wie gesagt, in Tschechien wird es immer mehr. Und ich finde es auch gut. Und wenn Johannes beispielsweise gerade erwähnt hat, die Leute von The Blansko Klobasa, also das sind drei englischsprachige Fußballfans und Groundhopper, die alle drei in Brünn leben. Ja, die Leute habe ich auch vor knapp 10 Jahren, beziehungsweise den Ralph Davis, dort mal kennengelernt. Also so klein, wie es jetzt beispielsweise noch vor 10 Jahren war, ist es bei weitem nicht mehr.
Johannes, ihr habt natürlich auch eine historische Aufarbeitung drin, des tschechischen Fußballs. Die hat Ulrich Mathea gemacht, der ja beim Kicker Sportmagazin arbeitet. Wie seid ihr auf ihn gekommen?
Das war eine Verbindung von Hardy, soweit ich das weiß. Weil natürlich war klar, dass wir einen historischen Abriss drin haben müssen und wollen. Und das ja auch so ein Stück weit natürlich der Anspruch unseres Hefts ist. Und ich glaube, dass Hardy das dann einfach in die Wege geleitet hat. Auch mit dem Hintergrund, wie gesagt, er wollte sich ja raushalten aus dem Heft. Und der hat, glaube ich, den Kontakt aufgebaut oder gehabt.
Fußball spielt ja an sich auch natürlich in diesem Heftschwerpunkt eine größere Rolle. Wie würdest du den Fußball in Tschechien aktuell beschreiben, Johannes?
Ich glaube, wenn man so auf die internationalen Spiele guckt, dass die beiden Top-Teams, also Slavia und Sparta, die spielen eine gute Rolle im Moment in den europäischen Wettbewerben, was, glaube ich, länger nicht mehr so war, vom Gefühl her jedenfalls. Bei der WM, das hatten wir jetzt gerade, eine EM, ne?
Die EM, ja.
Eine EM, genau. Da haben sie sich auch ganz gut angestellt, wenn sie auch unglücklich rausgeflogen sind. Aber ich habe so das Gefühl, dass die so in Ruhe ihr Ding machen, aber gerade die beiden großen Vereine schon sehr daran interessiert sind, noch professioneller zu werden, noch mehr auf der europäischen Bühne zu stehen. Ich meine, bei Sparta, soweit ich es weiß, gibt es da im Moment kein Heimspiel, das nicht annähernd oder komplett ausverkauft ist. Und deswegen ja auch die großen Pläne des neuen Neubaus des Stadions. Und auch bei Slavia ist die Bude immer relativ voll. Also insofern, ja, glaube ich, laufen sie immer noch unter dem Radar so ein Stück weit. Aber spielen eine gute Rolle in Europa, in der zweiten Reihe, würde ich sagen.
Ja, würde ich ganz genauso sehen. Man muss sagen, die Nationalmannschaft, die war ja jetzt eigentlich in den letzten 30 Jahren immer mal wieder stark. Also wir alle erinnern uns, glaube ich, noch an das EM-Finale 96, wo Deutschland nur durch das Golden Goal gewonnen hat. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn das nicht gefallen wäre. Und jetzt bei der EM21, da habe ich sogar ein Spiel im Stadion live gesehen, da war sie im Viertelfinale. Also Tschechien, denke ich, die Nationalmannschaft war immer so unter den besten 10, 12 Mannschaften Europas. Was die Liga angeht, so muss man sagen, ist die aus meiner Sicht gerade in den letzten 12, 13 Jahren deutlich stärker geworden, als es war. Also es gab lange nur die zwei großen Vereine, Sparta und Slavia. Da hat in den letzten Jahren aber ein Machtwechsel stattgefunden. Also erst war Slavia der große Verein. Slavia ist dann aber vor ca. 10 Jahren fast mal abgestiegen, 2 Jahre in Folge, bevor sie von den Chinesen übernommen wurden. Und dann hat zwischenzeitlich, wollen wir nicht vergessen, auch Viktoria Pilsen noch eine gute Rolle gespielt. die mehrere Meistertitel geholt haben, auch einige Jahre am Stück in der Champions League zu Gast waren. Ja, und aktuell ist es so, dass es gerade ein Vierkampf ist in der Tabelle. Also aktuell ist Slavia Tabellenführer und Slavia schon mit einigen Punkten vorne. Zweiter ist Pilsen und dritter ist jetzt am Wochenende aber Banik Ostrava. Und man kann wirklich sagen, auch wohl, wenn das bei Banik jetzt gerade wieder eine Momentaufnahme zu sein scheint und die ja im letzten Jahr noch immer mal wieder in der zweiten Liga gespielt haben, so denke ich schon, dass das die vier Vereine sind, die in den nächsten 10 Jahren die Meisterschaften vielleicht nicht, aber die Europapokalplätze unter sich ausmachen werden. Gerade heute ist zum Beispiel die Nachricht bekommen, dass das Stadion von Sparta Prag bewilligt wurde, also auf dem Platz des FC Narusitschkoho, was neben dem großen Strafstadion steht, was auch teilweise als Nationalstadion fungiert hatte. Da wird jetzt in den nächsten Jahren eine neue Arena für 35.000 Leute gebaut. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass, wie Johannes schon richtig sagte, Sparta in den letzten Jahren immer ausverkauft war oder fast immer ausverkauft. Slavia auch, obwohl beide die höchsten Ticketpreise in Tschechien haben. Und bei Viktoria Pilsen und mittlerweile Banik Ostrava sieht es genauso aus. Also das sind so vier Vereine, die die Liga bestimmen. Danach, muss ich sagen, ist die Liga aus meiner Sicht ja noch dreigeteilt. Also es gibt einige Mannschaften, die auch dauerhaft in den nächsten Jahren die Liga halten werden und manche werden einfach Fahrstuhlmannschaften sein. Und um das jetzt noch abzuschließen, also sportlich könnten die großen vier aus meiner Sicht in Deutschland sogar in der Bundesliga mitspielen, wenn wahrscheinlich auch in der hinteren Tabellenhälfte. Alles andere ist dann zweit- bzw. sogar drittklassig. Also wenn man da so Truppen hat wie Karvina, die in der ersten Liga, wenn sie sind, also regelmäßig gegen den Abstieg spielen oder auch Dynamo České Budějovice, das sind Mannschaften, wo ich sage, in Tschechien spielen sie in der ersten Liga. In Deutschland wird es wahrscheinlich gerade so für die dritte Liga reichen. Ja. Aber ja, um zusammen rund zu machen, zusammenzufassen, Tschechien ist keine der Top 5 Ligen in meiner Sicht in Europas, auch nicht Top 10, aber Top 15, da sehe ich sie auf alle Fälle drin.
Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich vermute ja fast im Zeitspielmagazin, denn das habe ich am Wochenende gelesen und ich wüsste nicht sonst, wo ich es gelesen hätte. Johannes, weil ihr gerade diesen Stadionneubau angesprochen habt von Spartak, das ist ja dann auch ein Wechsel des Viertels, den Spartak davon nehmen wird. Und irgendwo habe ich es als einen kritischen Ton gelesen. Kannst du das so ein bisschen beschreiben und warum man das wahrscheinlich vor Ort eher kritisch oder die Spartak-Fans vielleicht eher kritisch sehen?
Genau, kritisch wird betrachtet in dem Fußballhauptstadt Prag-Artikel, wo wir die verschiedenen Fans um ihre Meinung zu ihrem Verein gebeten haben. Da haben wir es ja so ein bisschen, sage ich mal, ihnen überlassen, wie sie es angehen wollen. Und da hatte, glaube ich, Jan den Artikel zu Sparta geschrieben. Und wir haben ja auch noch neben dem Otto, dem Groundhopper, haben wir ja auch noch ein Interview gleich danach mit einem Stadionfanatiker, würde ich es mal nennen, der nämlich vor allem die Steine als solche im Blick hat und dem das wichtig ist, darüber zu sprechen und ja, und das alles im Blick hat. Also František heißt der. Und gerade bei dem hört man, glaube ich, im Artikel sehr durch, dass er da nicht richtig von begeistert ist. Also es ist ein großes Thema bei denen natürlich. Das alte Stadion, was sie jetzt gerade haben, gibt es, glaube ich, seit 100 Jahren mittlerweile. Das ist mehrfach umgebaut worden, zuletzt glaube ich in den 90ern oder vielleicht auch so ein bisschen später. Auf jeden Fall sieht man an allen Ecken und Enden, dass es eigentlich mal eine Generalüberholung bräuchte, weil alle Renovierungen so ein bisschen zu wenig waren, sage ich mal. Und deswegen reden die irgendwie seit 30 Jahren davon, ja, wir müssen auf jeden Fall ein neues Stadion bauen. Aber natürlich das alte Thema, wer soll das bezahlen? Wo soll es hin? Und die haben ja, Sparta ist ja im Besitz eines einzelnen Mannes und der hat gesagt, okay, wenn wir eine Lösung finden, wo wir es bauen können, dann bezahle ich das. Und so läuft das jetzt. Also die Stadt hat sich mit dem geeinigt und der Vereinsbesitzer von Sparta soll oder will das ganze Stadion bauen. Wir reden von etwa 180 Millionen Euro umgerechnet. Und da das Geld aus privater Hand kommt, scheint mir, ist auch der Zeitplan sehr ambitioniert. Also bis 2035 soll das fertig sein, also 10 Jahre. Wir reden aber davon, dass es auf einem Gelände ist, wo im Moment noch ein großes Stadion steht. Also es ist oben auf dem Hügel hinter dem gerade schon angesprochenen Strahov-Stadion. Und da steht noch ein Stadion und das wird im Moment nur für Leichtathletik benutzt und da darf auch niemand rein, weil es, glaube ich, auch einfach sehr verfallen ist. Aber es ist ein relativ großes Ding. Das heißt, das musst du erstmal abreißen, dann musst du alles planen machen und das neue Stadion hochziehen. Und natürlich ist dem Besitzer dann im Auge, dass er dann natürlich auch Logen schaffen will, VIPs ordentlich beköstigen und so weiter. Also es soll natürlich auch Geld verdient werden damit. Und ihm ist es aber auch daran gelegen, dass es so modern ist, dass du da auch internationale Spiele dann machen kannst. Also die, jetzt weiß ich, muss ich kurz überlegen, ob ich will es nicht falsch sagen, aber ich glaube, die wollen sich dann auch für eine Europameisterschaft zum Beispiel der Frauen bewerben. Und da wäre dann so ein Stadion natürlich ein idealer Spielort. Und ja, das ist jetzt durch. Also tatsächlich wird es stattfinden, aber es ist einfach ein ganzes Ende weit weg vom ursprünglichen Stadion, also auch gar nicht mehr im angestammten Bezirk. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, was die meisten Leute negativ aufstoßen lässt, aber andererseits auch viele, die sagen, hey, endlich ein neues Stadion, endlich ein bisschen moderner, endlich können mehr Leute rein, als die, die im Moment drin sind. Also da gibt es sehr gespaltene Meinungen dazu, glaube ich. Und jetzt wird man mal sehen, was da in den nächsten 10 Jahren so passiert.
Ja, ich denke, es ist wie bei vielen, vielen Vereinen. Also gerade wenn man beispielsweise nach England guckt, ne, wie die Vereine dort ihre, also die haben ja früher mitten in der Stadt, waren sie ansässig und jetzt sind sie auf irgendwelchen grünen Wiesen, wo man teilweise gar nicht mehr wirklich hinkommt. Also bei Sparta, ein paar Leute kenne ich ja auch dort und da habe ich es wirklich auch sehr, sehr gespalten wahrgenommen. Es gibt natürlich die Traditionalisten, so wie wir es sind, ne? Die jetzt sagen, Mensch, wir gehören hierhin und nicht wo andere. Aber es gibt eben auch wirklich viele, viele, viele Leute, die sagen, wir brauchen das neue Stadion. Man muss sagen, an dem Platz, wo es jetzt ist, da sind natürlich teilweise auch Wohngebiete drumherum. Da kannst du nicht mehr allzu viel bauen. Und das ist ein Stadion, wo jetzt knapp 20.000 Leute reinpassen. Und wenn das neue 35.000 Leute fasst, die natürlich da alle ein bisschen bequemer und großzügiger sitzen als jetzt aktuell, da kannst du sagen, ist das neue Ding doch so groß, also doppelt so groß. Ne? So weit ist es übrigens gar nicht weg. Also Luftlinie ist es von A nach B nur 3 Kilometer. Und was ich heute auch noch gelesen habe, was sicherlich den einen oder anderen Sparta-Fan besänftigen wird, ist, dass auch der Ausbau der U-Bahn bis zum neuen Stadion genehmigt wurde. Ja, sprich, wenn die Sparta-Fans aus ihrem alten Kiez, wo sie jetzt gewohnt sind, Fußball zu gucken, dann künftig einfach 2 Stationen mit der U-Bahn fahren können oder 3, dann denke ich, besänftigt das den einen oder anderen nochmal. Ne? Fakt ist, in dem Stadion, wo du jetzt spielst, kann Sparta international nicht wettbewerbsfähig sein. Und das ist ja Nummer 1 der Ziele, dass man nicht nur in Tschechien wieder die Nummer 1 wird, sondern dass man auch in den internationalen Wettbewerben künftig Dauergast ist und nicht mehr nur in der ersten Runde und zweiten Runde rausfliegt, sondern sich da auch mal wieder etabliert, vielleicht auch mal wieder ein Viertelfinale erreicht oder sowas. Insofern ist so eine Sache immer mit einem lachenden oder weinenden Auge zu sehen, so ein Stadionneubau. Aber ich vermute fast, auch die Leute, also wir kennen ja Beispiele, die beispielsweise auch dem Parkstadion in Gelsenkirchen hinterher getrauert haben. Genauso wird es dann auch kommen. Die Bude wird regelmäßig ausverkauft sein und spätestens das wird dann auch wieder ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil für Sparta sein, auch wenn es noch 10 Jahre dauern wird.
Johannes, wenn wir schon bei der Fußballhauptstadt Prag sind. Ich bin jemand, der noch gar nicht in Tschechien Fußball geguckt hat. Von daher, wie würdest du die Stadt, also gerade du als Berliner oder als zugezogener Berliner, bevor sich jetzt hier irgendwelche beschweren, der halt Berliner Fußball oder die Berliner Fußballszene so gewöhnt ist, wie nimmt man Prag so wahr? Wie nimmst du die Stadt so wahr als Fußballstadt?
Also es ist auf jeden Fall eine präsentere Fußballstadt, allein schon deswegen, weil sie natürlich in den ersten 2 Ligen viel mehr Vereine haben, nicht? Wir haben es irgendwo geschrieben, jetzt weiß ich es natürlich nicht mehr aus dem Kopf, aber wir haben
5 Sparta, bei den Männern und 4 bei den Frauen.
Genau, so ist es, genau. Und das in einer viel kleineren Liga. Also allein das macht natürlich schon mal einen großen Unterschied, wo wir in Berlin jedes Jahr davon sprechen, ja, das Derby muss zurückkommen und es wäre so schön, wenn es ein Derby geben würde. Genau, das ist bei denen ein bisschen entspannter, die haben öfter ihre Derbys. Und ich finde, also der Fußball ist schon sehr präsent in Prag, aber ja, je nachdem, wo man sich gerade bewegt, ist natürlich trotzdem Prag vor allem ein kleines Wunderland, also vor allem von Touris überlaufen. Der Fußball ist nicht so präsent für die meisten, denke ich mal. Aber das Schöne ist, dass du von der Innenstadt, also wenn du wirklich touristisch unterwegs bist, dann brauchst du ja zu den Stadien nicht so lange. Das ist also wirklich alles nah beieinander. Wenn Jörg gerade sagt, 3 Kilometer nur zwischen den Stadien, dann ist es, also dann sieht man, dass die Dimensionen nicht so groß sind, weil trotzdem auch ein Fluss dazwischen liegt und man einiges an Weg überwinden muss. Aber ja, also ich habe immer so den Eindruck, aber das abgesehen von Sparta und Slavia, die anderen kämpfen natürlich sehr darum, Publikum zu bekommen. Also wenn wir jetzt über ehemalige Größen wie zum Beispiel Dukla sprechen, das krasseste Stadion eigentlich der Welt oder eines der schönsten, also eines der besondersten Stadien, die ich kenne, da sind da 1000 Leute, Jörg? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall strugglen schon sehr um ihre Leute. Und das Dolicek hat auch nur 5000 Plätze, die selten mal ausverkauft sind. Das ist dann natürlich so der Nachteil, dass du dann sehr um die Anhängerschaft kämpfen musst.
Ja, du kannst eigentlich sagen, dass es ähnlich ist wie in Berlin, was die Größenverhältnisse angeht. Ne? Du hast dort zwei große Vereine. Ja, nämlich das sind in Berlin eben Hertha und Union und in Prag sind Slavia und Sparta. Und dann hast du ein paar Vereine, so Nummer 2 oder Nummer 3, wir wissen ja alle, in Berlin ist der BFC, dann ist Borussia, Lichtenberg, Viktoria und so weiter und so fort. Mhm. Und ähnlich hast du es in Tschechien auch, also in Prag. Ich würde sagen, die klare Nummer 3 ist da Bohemians, was das Zuschauervermögen angeht. Und dann kommt Dukla und wie Johannes schon sagte, die haben oftmals, wenn sie in der zweiten Liga spielen, keine 1000 Zuschauer, also sie spielen auch mal vor 400. Und in der ersten Liga, selbst da haben sie die 1000 nicht immer sicher. Naja, und danach gibt es eben ein paar Vereine, die dann auch in der dritten, vierten Liga spielen, wo man sagt, da kann man gerne hingehen. Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Aber das ist eben ein ganz, ganz fester Liebhaberkreis, der sich dort immer wieder selber trifft. Und genauso ist es in Berlin auch. Ja, also wenn, was weiß ich, in Berlin, Hertha Zehlendorf ist ein gutes Beispiel. Die spielen jetzt in der Regionalliga, haben auch einen super guten Start hingehabt, werden jetzt zwar durchgereicht, aber trotzdem sind sie souverän auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Ja, und da gehen 200-300 Leute hin zu normalen Spielen, ja. Und in Tschechien hast du halt Admira beispielsweise in der dritten oder vierten Liga, da ist es ähnlich. Ich glaube, was die Fußballkultur angeht, sind beide Städte miteinander durchaus vergleichbar, zumindest was die Dichte der Vereine angeht. In Berlin hast du natürlich einiges mehr, aber in Prag hat halt auch nur ungefähr ein Drittel der Einwohner von Berlin und demzufolge auch nur ein Drittel der Plätze von Berlin. Also ich denke, soweit sind die Städte, was das Fußballfeeling angeht, nicht voneinander entfernt. Mit der Ausnahme, dass es aus meiner Sicht in Prag prozentual mehr schönere Stadien gibt als in Berlin und vor allem auch mehr Rasen statt Kunstrasenplätze. Mhm.
Genau, lass mich auch noch ergänzen, Nick, dass wir natürlich auch mit den 5 Erst- und Zweitligisten auch noch mal zwei Besonderheiten haben. Also zum einen das eben schon angesprochene Dukla Prag, das Stadion Juliska mit einer riesigen Haupttribüne, wo, wenn du drin bist, dir genau vorstellen kannst, wie das hier vor 50, 60, 70 Jahren in Ostblock-Zeiten wohl gewesen ist und wo du von der Haupttribüne aus einen Blick auf die Stadt und auf die Burg hast, was an sich schon besonders ist. Also das, finde ich, macht immer was Besonderes aus, wenn man irgendein Wahrzeichen der Stadt beim Fußball sehen kann, beim Fußball gucken. Das ist schon immer sehr cool. Und die andere Besonderheit, in jedem Fall Viktoria Žižkov, die mit ihrer Anstoßzeit am Sonntag um 10.15 Uhr einfach eine Marke gesetzt haben. Also wenn du wissen willst, wo die deutschen Hopper sich rumtreiben, wenn sie in Prag sind, dann Sonntag 10.15 Uhr in der Nähe vom Hauptbahnhof auftauchen, dann weißt du, wo sie sind.
Johannes, was mir gerade so als Gedanke kam, ich würde sagen, Prag als Fußballstadt kann man ziemlich gut mit Wien vergleichen. Wie siehst du das?
Das ist ein interessanter Vergleich, ja.
Weil die Städte sind, glaube ich, von ihrer Art und Weise ähnlich groß, ne? Mhm. Du hast halt in beiden Städten zwei rivalisierende Platzhirsche miteinander. Du hast aber viele, viele kleine, schöne, coole Vereine, wo es dann wirklich gemütlich ist oder Leihwand, wie der Österreicher sagt. Mhm. Du hast ein super ausgestattetes öffentlichen Personennahverkehrsnetz. Ja, also das ist so mein Gedanke. Also ich würde Prag wahrscheinlich viel eher mit Wien oder mit Budapest vergleichen, also als Wien.
Was historisch ja dann schon näher liegt wie Berlin.
Das kommt natürlich noch hinzu, ja.
Jetzt wäre die Frage, jetzt haben wir über Prag gesprochen, auf die Stadien kommen wir nachher nochmal. Jetzt würde mich interessieren, wir haben diese große Stadt, Frankreich zum Beispiel ist ja sehr Paris-zentriert, also da kommt alles von Paris aus. Ist das in Tschechien auch so? Und wie ist das fußballtechnisch jetzt mal abgesehen von Prag? Was gibt's da, was man vielleicht als Groundhopper dann doch sich angucken sollte, was vielleicht auch ein bisschen spezieller ist wie anderswo in dem Land?
Also es ist schon so, dass Prag die Hauptstadt ist und dort auch schon sehr, sehr, sehr viel zentralisiert ist. Also es ist in den meisten Ländern eben so, dass die Hauptstadt sehr fokussiert ist. Ja, nun hat Prag auch eine relativ zentrale Lage. Zwar ist es vom Osten Tschechiens ein bisschen weiter weg als vom Westen, aber es liegt jetzt nicht an irgendeiner Grenze, ne? Was ich schon erwähnt hatte, was in Sachen Fußball noch sehenswert ist, ist zum Beispiel, wenn du jetzt die größeren Vereine annimmst, Viktoria Pilsen oder Banik Ostrava, die eigentlich immer ein relativ volles Stadion haben. Dann gibt es beispielsweise auch noch den ersten FC Slovacko, wo es mir immer sehr gut gefallen hat, was von Berlin aus der am weitesten entfernt gelegene Erstligist ist. Aber du hast auch sehr, sehr viele kleine Amateurstadien in Tschechien, die absolut sehenswert sind. Also mein absolutes Lieblingsstadion zum Beispiel, wenn sich deine Frage jetzt, was das Sehenswerte angeht, auf die Stadien bezog, ist das vom MFK Havířov. Das ist grob gesagt im Großraum Ostrava. Ne? Das ist mittlerweile ein Drittligist, die einfach so einen 10.000er-Kasten da drin stehen haben mit 4 verschiedenen Tribünen. Und das Stadion könnte aber irgendwo auch in England oder Schottland in den 60er, 70er Jahren gebaut werden. Ja? Also einfach eine wahnsinnig geniale Atmosphäre, was von der Architektur her aus meiner Sicht gar nicht mal so typisch tschechisch ist. Dann hast du hinter der Haupttribüne noch so einen Plattenbaublock mit einem Hotel, dem sogenannten Hotel Impuls, in dem wahrscheinlich auch Horrorfilme gedreht werden können. Ja. Also das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig cooles Stadion, wo ich bis jetzt zweimal war und wo ich gesagt hätte, da könnte ich auch immer wieder hin. Ja, ebenfalls finde ich wunderbar Sigmar Olomouc. Das kennen zum Beispiel Fans von Borussia Dortmund noch, weil die dort mal im Europapokal gespielt haben. Das ist auch ein wunderbares, schönes Stadion, was architektonisch ein bisschen futuristisch aussieht, obwohl es jetzt mittlerweile schon 25 Jahre alt ist. Also mit einer extrem steilen, runden Hintertortribüne, ja, die wirklich kreisförmig, also wie so ein Halbkreis nach oben gebaut ist. Total pittoresken Flutlichtmasten. Ja, und gegenüber hast du eine ähnlich steile Tribüne und obendrauf ist dann noch ein Hotel gesetzt. Ja. Also da gibt es so viele coole Sachen. Und letztendlich können sich die Leser auch in dem letzten Heft, also im aktuellen Zeitspielmagazin, mal eine Doppelseite von Stadionfotos angucken. Also sowas wie Český Lev Nestemice, was da in der Nähe von Ústí nad Labem ist, wo einfach mal eine riesengroße Steintribüne steht, mit 30 Stufen oder sowas, ja, an der sichtbar der Sahn der Zeit nagt. Also da hast du wirklich, glaube ich, in jeder Region Tschechiens einfach viele, 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 viele wunderbare Arenen. Wo ich sage, wenn ich da jetzt noch 20 weitere aufzählen würde, dann würde ich wahrscheinlich 50 andere auch noch vergessen, die ebenso genannt werden müssen. Aber ich denke, wenn man die genannten alle mal gesehen hat, dann hat man schon einen ganz guten Eindruck vom Land bekommen.
Johannes, wie ist das eigentlich bei dir? Du hast ja jetzt Prag mehrfach erwähnt, dass du da Fußball gucken warst. Warst du anderswo auch schon im Land unterwegs?
Ja, das auf jeden Fall. Also eigentlich ein bisschen verteilt, sowohl im Norden natürlich relativ viel, weil das nah hinter der Grenze, also Teplice, Ústí nad Labem, Jablonec, Liberec war ich öfter mal, aber auch zum Beispiel in Jihlava, weil das ist nämlich die Region des vorhin kurz angesprochenen Großvaters. Deswegen war das sehr naheliegend, dass wir da auch dann übernachtet haben damals und da auch zum Fußball natürlich waren. Da war ich sogar mittlerweile schon zweimal. Genau, ansonsten ist natürlich Prag so der große Punkt. Wir waren jetzt im Frühjahr in Karlovy Vary und ja, ich hoffe, dass ich so nach und nach alles abgrasen kann, weil gerade wenn ich dann Jörgs Fotos sehe, denke ich mir, okay, ich habe noch ein paar Ziele.
Ja, gerade wenn wir darüber sprechen, weil du eben Ostblock erwähnt hast, so dieser Ostblock-Schüssel-Style, wie man ihn anderswo gerne sieht, auch in der DDR, also in der ehemaligen DDR, dann noch irgendwie im unterklassigen Fußball das ein oder andere Mal auffinden kann. Das scheint in Tschechien gar nicht so verbreitet zu sein, oder?
Nee, also ich würde auch sagen, es hat hauptsächlich seinen Grund, dass Fußball in Tschechien auch gar nicht die Nummer 1 Sportart ist. Also in Tschechien ist Eishockey eindeutig die Sportart, die die Massen bewegt, auch wenn sich das in den letzten Jahren immer mehr miteinander angenähert hat. Aber beispielsweise, ich kann mich an 86 oder 87, als Tschechien erstmals Eishockey-Weltmeister war, ja, da sind die Leute da wirklich in Massen eher zum Eishockey gerannt. Und im Eishockey hast du zum Beispiel wirklich diese ganzen alten, wirklich Arenen, ja, von denen wir gerade in Ostdeutschland nur träumen konnten, weil es damals ja nur zwei große Mannschaften gab. Ne? Du hast beispielsweise in Brünn dieses Saarlouis-Jankami gehabt. Das waren ehemals 50.000, 55.000er Stadion, was immer mehr zerfallen ist. Da war vor 9 Jahren jetzt noch einmal ein Spiel, weil der Petr Svančara, ein sehr, sehr bekannter und verdienter Spieler von Sprojovka Brno, gesagt hat, er würde zu seinem Abschied nochmal drin spielen und das, ja, ich sag mal, halbwegs tauglich gemacht wurde und dann mit 33.000 Zuschauern vollkommen überfüllt war, seitdem aber leider wieder verfällt. Und dann hat man natürlich noch eben, was schon angesprochen ist, oben in Prag auf dem Strahovberg dieses riesengroße Stadion, ja, dieses Veľký Strahovský Stadion, was mal das größte Stadion der Welt war. Das hat die Spielfläche bzw. der Innenraum hat die Größe von 9 Fußballfeldern und auf die Ränge passten damals 250.000 Leute. Und wenn man damals irgendwelche Spartakiade-Feste in den 70er, 80er Jahren hatte, wo die aus Nordkorea bekannten Choreografien mit vielen, vielen Tänzern und Fahnen durchgeführt wurden, dann hatte man da teilweise oben 500.000 Leute in dem Stadion, nämlich bis zu 250.000 Leute auf dem Rasen und 250.000 Leute auf den Rängen. Ansonsten muss man sagen, sind diese paar riesengroßen Schüsseln, die es gab, dann irgendwo einfach auch mit der Zeit verschwunden. Ne? Ich meine, Sparta und Slavia hatten auch so eine riesengroßen Dinger, obwohl die jetzt natürlich keine 30, 40, 50.000er waren, sondern 20, 30.000er. Das alte von Viktoria Pilsen sah beispielsweise so aus, das konnte ich glücklicherweise so in diesem Zustand auch noch besuchen. Das war damals auch eine riesengroße Haupttribüne, die übrigens heute noch erhalten wurde. Ja? Und ansonsten hast du ringsherum ein paar Stufen, die gar nicht so viel so massiv wirken, aber im Endeffekt war das trotzdem ein 28.000er. Ne? Also hier muss man sagen, die Vereine, die solche Stadien hatten, oder auch das alte Basali in Ostrava, ne, das sind einfach die Vereine, die jetzt nach wie vor in den oberen Ligen spielen und mittlerweile mit der Zeit gegangen sind und alle neue Stadien haben, sodass diese wirklich alten, großen Schüsseln, die wenigen, die es gab, eigentlich mittlerweile fast komplett verschwunden sind, beziehungsweise das eine Salo Giancarmi in Brno eben ja nicht mehr benutzbar ist und da wird auch nie wieder was stattfinden. Also das ist jetzt ein Gelände, direkt nebenan ist noch ein altes Eishockeystadion unterm freien Himmel, was genauso katastrophal aussieht, aber ich bin mir sicher, dass da früher oder später die Bagger anrücken wollen, weil es ist natürlich brachliegendes Gelände, was für die Stadt, die natürlich auch mehr als 500.000 Einwohner hat, ja, also einfach auch anders zu nutzen ist.
Ach, ich freue mich jetzt schon aufs Shownotes machen. Jede Menge Arbeit, die da auf mich wartet. Johannes, du hast vorhin den früheren Botschafter der Tschechischen Republik in Deutschland angesprochen, Tomáš Kafka. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie es zu diesem Text kam? Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass das der erste Gedanke wäre, wenn man darüber nachdenkt, wen man denn da so interviewen oder als Protagonisten einladen könnte?
Ganz genau, ganz genau. Der angesprochene Jan Dvořák, wenn ich sage, der ist umtriebig, dann meint er das so. Der sagte irgendwann, ich dachte erst, er meint das als Spaß, aber er meinte zu mir, übrigens der tschechische Botschafter in Deutschland, also in Berlin, ist Tomáš Kafka. So, witziger Name, haha. Den können wir auch mal fragen. Und ich dachte mir so, ja, okay, witzig. Ja, ja, klar, wir fragen mal den Botschafter, was ist da der Bezug? Und dann hab ich ihm geantwortet, dass ich es für einen Witz gehalten hatte. Und dann meinte er, nee, du, ernsthaft, der ist sehr passionierter Schreiber. Also er schreibt alles Mögliche, Gedichte, hat früher ein Theaterstück geschrieben, sonst was. Und der mag richtig dolle gerne Fußball. Und ganz nebenbei ist es ein Freund von mir. Und ich dachte mir, was ist das bitte für eine Verbindung gerade? Und dann habe ich das kurz in die Runde gebracht und mit unserer Zeitspiel-Crew kurz reingegeben, ey Leute, ich könnte an den Botschafter ran, was denken ihr dazu? Und Bernd Sauter und Hadi waren gleich Feuer und Flammen gesagt, ja, auf jeden Fall, also den müssen wir haben. Und dann war auch klar, dass wir ihm natürlich jetzt nicht sagen, okay, er soll jetzt irgendeinen historischen Text schreiben, sondern dass wir ihm so ein bisschen Freiheit lassen wollen. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir räumen ihm zwei Seiten ein, also eine Seite Foto, damit man ihn sieht, und eine Seite Text. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Und dann habe ich über die offizielle, hatte ich Jan gefragt, okay, pass auf, wie soll ich den fragen? Und dann meinte Jan, naja, frag du ihn mal über die offizielle Seite von der Botschaft oder über die offizielle E-Mail-Adresse. Und falls er sich nicht meldet, sag mal Bescheid, dann gebe ich dir seine private Mail. Und ja, dann habe ich tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden nach meiner sehr offiziellen Anfrage an die Botschaft eine Rückmeldung bekommen von Tomáš Kafka. Lieber Herr Bartke, das klingt ganz toll, ich bin gerade noch im Urlaub, aber ich melde mich. Und ja, und dann kam da eins zum anderen und dann habe ich ihm gesagt, was wir wollen, was wir machen, was das Thema ist. Und jede seiner E-Mails war ganz, ganz wunderbar. Also er hat ein ganz besonderes Deutsch. Also ja, wie ich mir vorstellen kann, wie Tschechen, die ungefähr 60 sind, irgendwann mal in der Schule Deutsch gelernt haben und Sprache sehr gern mögen. Er hat so ganz gewählt sich mal ausgerichtet. Er hat mir dann plötzlich zu fast jeder Mail irgendwelche Gedanken in Form von Gedichten oder sonst was dazu geschrieben, weil es war auch gerade die Zeit der Europameisterschaft. Und ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich fand das so, so bezaubernd, so wunderbar, dass dieser Mann so viel Liebe für den Fußball und für die Sprache hat, dass ich mit jeder Mail mehr wusste, dass wir da einfach eine ganz tolle Perle haben. Genau, dann hab ich mit ihm so ein bisschen abgeklopft, was so das Thema sein könnte. Und dann hatte ich ihn gebeten, ob er denn ja, einen Text schreiben mag, warum er den tschechischen Fußball so gerne mag. Und genau, unter dem Eindruck der EM ist es natürlich das Ganze dann entstanden, auch wenn wir ja sonst nicht so viel, sag ich mal, über Nationalmannschaften drin haben. Aber das war ihm dann irgendwie, lag ihm am Herzen. Und ja, dann hat er uns diesen Text geliefert, den ich ganz, ganz toll finde und der ganz, ja, auch einfach eine besondere Sprache hat. So habe ich das Gefühl. Und er war tatsächlich einfach ein sehr, sehr zugänglicher, sehr höflicher, lieber Mensch, der dann aber mir irgendwann sagen musste, okay, Herr Bratke, passen Sie auf, ab 1. September bin ich nicht mehr Botschafter. Also es ist dann der regelmäßige Wechsel, findet dann statt. Ob er dann trotzdem noch im Heft ist, ich sage, also das ist ja wohl gar keine Frage, natürlich. Also bloß weil er jetzt seit einem Monat da nicht mehr der Botschafter ist, wollen wir ihn trotzdem natürlich als den Botschafter im Heft haben. Und so wie es aussieht, ist er jetzt in seinem wohlverdienten Ruhestand. Auf jeden Fall hatte ich Jan dann beauftragt, ihm das Belegexemplar des Hefts persönlich vorzubringen, wo Jan sagte, ja klar, ich treffe ihn ja eh regelmäßig. Das hat sich jetzt noch ein bisschen gedauert. Herr Kafka natürlich jetzt erstmal ein bisschen Urlaub gemacht hat und so dies und das erledigt und wohnt jetzt wieder in Prag. Und jetzt vor ein paar Tagen bekam ich von Jan ein Foto von Tomasz Kafka mit dem neuen Zeitspiel in der Hand und just heute eine E-Mail von ihm, wo er sich sehr bedankte für das Heft und dass das ja so toll geworden ist. Und es ist eben eine ganz besondere Ehre, ist, dass er Teil dieses Hefts sein darf und mir natürlich dann trotzdem auch noch einen längeren Text über Fußball angehängt hat, den ich jetzt noch nicht gelesen habe, aber wo ich denke, es ist einfach wirklich besonders bezaubernd und ich bin nicht ganz glücklich darüber, dass wir über Jan da so einen besonderen Schreiber diesmal da dabei hatten.
Hat sich auch sehr, sehr schön gelesen, der Text. Jörg, jetzt haben wir so ein bisschen viel über diese Traditionsvereine oder wir haben die ziemlich oft gepimpt, die Traditionsvereine. Prag Raptors zum Beispiel. Kannst du damit was anfangen mit diesem Verein?
Was heißt, also ich muss sagen, ich habe den Verein noch nie spielen sehen. Ja? Als ich den Namen dann das allererste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, was ist denn das jetzt wieder für eine komische Sache? Und wir alle wissen ja, dass ich in vielen, vielen Ländern in den letzten Jahren immer wieder komische Vereine gegründet haben, die plötzlich irgendwelche Tiernamen hatten oder ja, die aus meiner Sicht ja dann irgendwie kommerziell waren oder einfach nur komisch waren. Und darunter hatte ich diesen Verein dann erst, ehrlich gesagt, für mich auch für eine gewisse Zeit lang abgespeichert. Ja, habe auch keine Ambition gehabt, da mal hinzufahren, weil die in Slitschin spielen auf so einem ganz, ganz komischen, unattraktiven Sportplatz. Ja, aber natürlich hat man dann immer mehr mitbekommen über die, als sie dann auch, ja, in diesem, Mensch, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Phoenix Trophy.
In dieser Phoenix Trophy, genau, danke. In diesem Europapokal für Amateurmannschaft mitspielen. Da dachte ich, okay, warum spielt dann so ein Verein da mit? Hab mich dann tatsächlich ein bisschen mehr mit dem beschäftigt. Hab gesehen, ja, dass das so ein Verein ist, der mehr oder weniger die Welt besser machen will. Auch ein besonderes ganzheitliches Konzept verfolgt. Und muss sagen, den Namen und das Logo von dem finde ich zwar nach wie vor eher befremdlich, passt aus meiner Sicht nicht nach Tschechien, aber alles andere finde ich, was sie machen, durchaus beachtlich, hat definitiv seine Berechtigung. Ja, und man muss einfach gucken, wo sich der Verein hin entwickelt in den nächsten Jahren. Und meine Aversion dagegen, den Verein mal zu besuchen, habe ich auch längst aufgegeben. Es hat sich bis jetzt halt einfach nur noch nicht ergeben. Mhm.
Johannes, wer diesen Artikel hat geschrieben, Desmos. Der Sohn heißt Lukas Moss, der irgendwie für das Logo und für den Namen letzten Endes zuständig war. Wer ist das Moss? Ist das der Papa?
Genau, tatsächlich ist es der Vater. Deswegen ist auch der Anfang des Textes so ein bisschen merkwürdig, wenn man es liest, wenn man sich denkt, okay, warum schreibt er jetzt über sich selber? Aber Jan hatte vorgeschlagen, dass er ihn direkt fragt, weil er das so für den besten Zugang hielt, weil wir natürlich öfter auch darüber gesprochen haben und dann Jörg natürlich weiß ein bisschen was über diesen Verein mittlerweile oder weiß schon was drüber, aber im Normalfall, die meisten unserer Leserinnen wissen ja vermutlich nichts davon und deswegen haben wir gesagt, dann lass uns das lieber so angehen, dass man noch gar nichts davon weiß und dass wir sozusagen das ganz grundsätzlich anfangen und dann lag es natürlich nahe, dass der Vereinsgründer auch dann diesen Text schreibt.
Johannes, wir machen es ja nicht ganz zu Ende. Ich werde Jörg kurz, die Klobasa hast du ja schon erwähnt. Jeder Hopper, den man so liest und auf Twitter gibt es eine Menge, Grüße an den Haderlump, die ständig in Tschechien sich rumtreiben und sich allen möglichen Mist, also für mich Mist, ne, anschauen, weil irgendwie siebte Liga, das ist ein Dorfsportplatz, wo ich mir denke, dafür fährt man jetzt extra kilometerweit nach Tschechien. Was macht man sonst mit seinem Leben? Aber jeder feiert die Klobasa. Von daher verrat mir mal, gibt es auch eine schlechte Klobasa oder ist die überall einfach gut?
Ja, natürlich gibt es auch eine schlechte Klobasa. Ja, auch als großer Liebhaber dieses wunderbaren Wursterzeugnisses muss man sagen, dass man auch gute Sachen natürlich schlecht machen kann. Ja, also ich erinnere mich besonders an einen Tag in Olomouc. Das ist jetzt auch 10 Jahre her. Da waren wir damals bei der zweiten Mannschaft von Sigma B und ich mich extra im Hotel, also ich habe mich ganze Zeit schon drauf gefreut. Ich habe im Hotel extra kein Frühstück gegessen, obwohl es, glaube ich, sogar im Preis inklusiert gewesen wäre. Weil ich sagte, nee, gibt jetzt eh gleich eine Wurst bei Sigma. Und dann habe ich mir direkt eine bestellt und habe dann gesehen, die kam aus so einer Art Toaster. Das war so ein Toaster, wie wir ihn früher in der DDR hatten, so ein großes Gerät, wo die Scheiben dann sich selbst noch gewendet haben. Und ich glaube, das Ding war 1987 das letzte Mal gereinigt worden. Also die sah furchtbar aus und die hat auch furchtbar geschmeckt. Ja. Warum erinnere ich mich dann an diesen Tag so besonders? Weil wir nach diesem Spiel von der zweiten Mannschaft ja eine Stunde weiter gelaufen sind zum Stadion, zum Spiel der A-Jugend von Sigma Olomouc. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, ich bestelle mir jetzt eine Wurst und habe dann gesehen, die wird aus genau so einem komischen Gerät gemacht. Und die hat dann auch genauso bescheiden geschmeckt. Also ich habe mit meinem Kumpel Sebastian, sag ich mal, Johannes, Sebastian war damals dabei, ne? Wir haben schon drüber gefrotzt, ob der vom Spiel 1 mit seiner Lieferung, mit dem, was übrig geblieben ist, einfach nur rübergefahren ist. Das war definitiv ein anderer Kollege, der die gegrillt hat. Aber wir waren beide sehr, sehr, sehr froh, dass wir nach dem Spiel in so einer Rockerkneipe einfach guten Gulasch essen konnten, ja. Also daran erinnere ich mich wirklich noch mit Grausen an dieses Ding. Ja, ich habe schon mal auch eine bekommen aus dem Backofen, ne? oder aus selbst auch aus dem also gekocht mit Wasser. Also beim FK Krupka kann ich mich erinnern mit Grausen oder beim MFK Karwina habe ich auch eine bekommen aus dem Wassertopf. Die hat dann aber komischerweise trotzdem ganz gut geschmeckt, ja. Aber es gibt bei Weitem nicht nur Höchstnoten, ja. Also gerade wenn man viele, viele schon davon in seinem Leben gegessen hat, was man, glaube ich, auch meiner Statur ansieht, ja, dann weiß man durchaus die sehr, sehr guten Exemplare auch zu schätzen, ja, und sagt, naja, ich gebe ja immer bei mir in meinem Instagram-Account eine Note, also eine 10 von 10, glaube ich, das ist ganz, ganz, ganz selten, aber wenn es jetzt eine 7 oder eine 8 von 10 ist in meiner persönlichen Wertung, dann freue ich mich schon darüber.
Aber jetzt würde ich ja behaupten, das ist ja vielleicht auch Tagesform, wie die Klobasa dann an dem Tag ist. Gibt es irgendein Stadion oder irgendeinen Sportplatz, wo du sagst, egal wann du dort warst, die Klobasa dort kann man definitiv immer empfehlen?
Ja, ich gebe dir absolut recht. Also es ist tagesformabhängig. Also ich habe beispielsweise bei Sparta Prag schon eine sehr, sehr gute, aber auch schon eine sehr, sehr schlechte gegessen. Also wo ich mehrfach war und wo es immer sehr gut war, war tatsächlich der FK Jablonec. Also, wie ich es eingangs erwähnte, das war der Ort meines ersten tschechischen Stadionbesuchs. Und da war ich seitdem noch zweimal und die Wurst war tatsächlich immer eine glatte Note 1 oder eine 9 oder eine 10 von 10. Und was ich auch immer sehr, sehr gut fand, war Admira Prag. Ja, das ist einer der Vereine, die in Prag auch immer um 10.15 Uhr spielen. Ja, und die haben auch ein wunderbares Stadion. Sprich, wenn Admira und Žižkov zeitgleich spielen, dann ist das echt immer so ein Ding, wo geht man persönlich hin? Ich persönlich gehe fast lieber ein bisschen zu Admira, weil ich einfach weiß, dass ich dort die bessere Wurst bekomme. Ja. Aber zum Beispiel, ich war viermal beim FC Slovacko, die war immer gut. Ich kann mich erinnern, beim FK Mladá Boleslav, die hat mir fantastisch geschmeckt. Ja, und also wie gesagt, in den meisten Fällen machst du nichts verkehrt. Žižkov übrigens, was Johannes erwähnt hat, der klassische 10.15 Uhr Verein hier des Prager Hauptbahnhofs, das ist auch immer sehr, sehr lecker. Ja, aber wie gesagt, meine beiden Hauptempfehlungen, was das angeht, wären generell Admira Prag und in der ersten Liga der FK Jablonec.
Und lass mich noch ergänzen, selbst wenn man nicht so Bock auf die Klobasa hat, ich als großer Freund des Brotes, du kriegst in Tschechien immer ausreichend viel schönes Graubrot, meistens mit Kümmel, es ist ein Knaller. Also da, selbst das ist immer ein Highlight. Und wenn ich noch eine Story aus dem Nähkästchen plaudern darf, als ich damals mit meiner Mama in Jelava war, die hat zweimal in die Klobasa reingebissen und da hat sie gesagt, Johannes, ich kann das nicht essen, das ist einfach so fettig. Ich kann das nicht aufessen. Dann hat sie sich noch ein paar Scheiben Brot geholt, das ist natürlich einfach kostenlos, werden die Riesenscheiben dann rausgegeben und dann war sie auch glücklich.
Was ich zu diesem Brot noch erwähnen möchte, ne, was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, selbst wenn du an einem Sonntag irgendwo hingehst zum Fußball, das Brot ist frisch gebracken. Also, ja, wie gesagt, Viktoria Zizkov, Sonntag, 10.15 Uhr und das Brot ist definitiv nicht vom Vortag, sondern es kam frisch aus dem Backofen, ja. Also ich weiß nicht, ob die Vereine dort einen eigenen Bäcker haben, also ob sich da der Masseur früh um 5 noch an den Backofen stellt oder so. Ist natürlich ein Scherz, ja. Aber auch das ist immer wieder bemerkenswert. So schön fluffig, mit einer knusprigen Kruste, wie es Johannes sagte, immer ein ordentlicher Kümmelanteil. Also ja, da alleine das lohnt sich schon. Auch wenn es in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, in Tschechien ganz schön teuer geworden ist, ne? Also wenn ich mich daran erinnere, vor 10 Jahren habe ich Klobasa noch für 35 oder 40 Kronen bekommen. Mittlerweile ist man schon froh, wenn es unter 100 Kronen ist. Ja, manchmal teilweise auch noch wesentlich teurer. Also so eine Wurst kostet mittlerweile dann teilweise auch mal 5 Euro, 5,50 Euro. Aber lohnen tut sich es in den meisten Fällen nach wie vor.
Das ist kein schlechter Preis.
Naja, das ist vielleicht für uns als Deutsche kein schlechter Preis. Besonders wenn du merkst, wie groß die sind und dass so ein Ding ja normalerweise 800, 900 Kalorien hat. Also wenn du bedenkst, dass der Tscheche im Durchschnitt nicht mal die Hälfte verdient, ja, dann hat das so einen Gegenwert, als wenn du jetzt für 10, 11 Euro eine Wurst isst, einfach zum Fußball. Na, dann trinkt er noch 3, 4 Bier und na, dann hat er aber auch nicht mehr viel Taschengeld für den Rest des Monats übrig.
Okay. Thema Bier, Johannes, also nicht, dass ich dich jetzt als Biertrinker abstempeln will, würde ich auch eher vermuten, dass es bei dir gar nicht so ausgeprägt ist, aber ich habe gelernt, da gibt es diverseste Spezialitäten an Bier, also irgendwie verschiedene Stärken. Ist das grundsätzlich so dort auf den Sportplätzen der Republik oder ist das eine Besonderheit, dass man da irgendwie 3 verschiedene Stärken an Bier bekommen kann?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da muss mal Jörg auch was dazu sagen, dass sie schon genau schauen, also wenn da die Deutschen kommen, naja, die kriegen ihr Bier und dann ist fertig und da wird nicht groß nachgefragt, aber es ist schon oft so, dass du bei mittelgroßen Clubs schon noch die verschiedenen Sorten hast und dann ansagst, welches du haben möchtest. Und tatsächlich, ich bin Freund des Bieres, auch wenn ich es nicht in Übermaßen brauche, aber ich weiß es schon immer sehr zu schätzen, dass man in Tschechien sehr gutes Bier zu sehr günstigen Preisen, das nach wie vor, das Bier ist ja immer noch relativ gut schwinglich, bekommt und das, ja, dass in Tschechien da die Bierkultur hochgehalten wird und deswegen genehmige ich mir dann auch gerne beim Fußball in Tschechien auch ein leckeres Bier dazu.
Also grundsätzlich ist es so, die Standardstärken des Bieres sind 10er, 11er und 12er. Ja, was bedeutet das? Das ist die Stammwürze des Biers. Man kann sagen, so was der Deutsche gerne als Pilz trinkt, was eine gewisse Vollmundigkeit und Herbe hat, das ist ein Bier mit ca. 11% Stammwürzegehalt. Wenn es ein 10er ist, ja, dann ist das eher etwas Leichteres, wie es bei uns sozusagen Lager ist oder so, also was dann auch extrem süffig ist und wo viele, viele Hopper sich dann auch mal 5, 6 während eines Spiels reinkloppen. Ja. Und ein 12er ist dann wirklich sowas, was ein bisschen stärker gebaut ist vom Stammwürzegehalt, nicht unbedingt vom Alkoholgehalt, sondern da hast du einfach was Vollmundiges. Ja, und bei den 12er entscheiden sich dann auch die Geister. Also manche sind sehr, sehr gut, aber zum Beispiel, was in Tschechien mein absolutes Lieblingsfassbier ist, ist Radegast. Das 10er und das 11er schmecken fantastisch, aber das 12er und das 13er, das kann ich gar nicht trinken. Ja, aber grundsätzlich, ja, kann ich da schon so Johannes recht geben. Also manche, und gerade wenn sie jetzt aus dem ehemaligen West- oder aus Westdeutschland kommen, die fahren jetzt natürlich nicht ständig nach Tschechien und die denken, oh geil, Uga Uga, Tschechien, Bier, Klobasa. Ne? Denen ist dann scheißegal, was sie kriegen. Ne? Während jetzt der Sachse, der jetzt Tschechien vor der Haustür hat und der jedes zweite Wochenende drüber ist oder gerade der Harder Lumpia teilweise noch öfter, ne? Den hast du ja gerade gegrüßt, die wissen natürlich dann ganz genau, was wirklich gut ist. Und die wissen auch einen Unterschied zwischen Gambrinus 10er und einem Gambrinus 11er sehr, sehr, sehr zu schätzen. Ja? Was in Tschechien übrigens auch immer interessant ist, es gibt meistens irgendein günstiges Bier, also was so ein normaler Preis hat. Normaler Preis, würde ich sagen, ist aktuell für einen halben Liter Bier ungefähr 30 Kronen. Ja, was ist 30 Kronen? So 1,25 Euro ungefähr. Und dann gibt es aber meistens noch irgendein teureres Bier. Also du kannst meistens auswählen, willst du jetzt quasi die die Standardmarke? Oder willst du jetzt beispielsweise Budweiser oder Pilsener Urquell, was dann 10, 15 Kronen teurer ist? Ja? Hat man in Deutschland auch nicht so unbedingt. Sprich, wenn du hier irgendwo in der Bundesliga ins Stadion gehst, da hast du meistens genau ein einziges Bier. Oder wenn du die Auswahl hast, noch ein Bier und ein alkoholfreies Bier. Aber in Tschechien hast du dann eine viel, viel größere Kultur. Und dass es natürlich von der Qualität her besser schmeckt und zudem wesentlich günstiger ist, das macht die Sache für den deutschen Hopper natürlich so richtig rund.
Johannes, wenn wir über das Hoppen sprechen, also ich, wie gesagt, war ja noch nie in Tschechien Fußball gucken. Deine Top 3 Empfehlungen, wenn du, also wo du mir empfehlen würdest, die ich gucken sollte?
Wenn es dir darum geht, ein bisschen Fußballromantik zu haben, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nach Prag zu fahren, weil du da gut hinkommst, weil du da viel auch drumherum dir anschauen kannst und erleben kannst. Und dann solltest du für die Romantik auf jeden Fall zu Dukla gehen. Dieses Stadion einfach in seiner Historie, so wie es da steht, in dieser riesigen Haupttribüne mit dem Blick auf die Stadt, ist einfach wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment, ganz besonderes Erlebnis. Wenn du schon mal da bist, ist natürlich Sonntag 10.15 Uhr eh nichts anderes, außer vielleicht Admira. Insofern.
Die haben die bessere Klobasa, das habe ich ja schon gehört.
Die bessere Klobasa, das stimmt natürlich. Vorteil ist bei Žižkov natürlich, dass du es nicht weit zum Hauptbahnhof hast. Kommst also meistens von da am schnellsten weg. Also das war jetzt tatsächlich bei mir auch schon öfter mal der Fall, dass ich dann dahin gegangen bin, weil ich wusste, okay, da brauche ich bloß eine Viertelstunde zum Hauptbahnhof und dann kann ich düsig zurück. Also ich glaube, grundsätzlich ist wirklich, wir haben ja vorhin schon über Prag gesprochen, Prag echt ein super Ausgangspunkt dafür. Ich fand es bei den Bohemians, da war ich erst einmal zwar, aber da fand ich es urgemütlich und total nett und fühlte mich da sehr willkommen. Naja, klar, und die größeren beiden Vereine, also Sparta und Slavia, da kann man auch schon mal hingehen, aber da sind jetzt die Stadien, also vielleicht bei Sparta noch, aber bei Slavia ist das Stadion jetzt kein Highlight. Also wenn du da davor stehst, denkst du, bist du vor dem Einkaufszentrum und irgendwo gibt es einen Eingang. Aber ansonsten, ja, im Land verteilt, ne, ist dann wirklich auch eine ganze Menge. Aber wenn du es entspannt haben willst, dann düst nach Prag, da findest du eine ganze Menge.
Mhm. Jörg, also einerseits, ich möchte ein schönes, altes, abgeranztes, abgerocktes Stadion. Fankultur wäre auch okay, also würde ich mir auch gerne angehen, also wäre auch ein Grund für hinzufahren. Was wären deine Top-3-Empfehlungen?
Ja, also das Schöne ist, ich überlege schon die ganze Zeit, gibt es einen Verein, der beides miteinander vereint? Ich glaube fast nicht, denn in Tschechien ist es so, Fankultur, also dafür ist Tschechien wirklich nicht das Paradeland. Also meine tatsächliche Nummer 1 Empfehlung wäre MFK Havířov, ja, was ich gerade schon erwähnt hatte, dieses im Großraum Ostrava. Ja. Und das, die spielen übrigens auch oft Sonntag 10.15 Uhr. Also das ist in Tschechien wirklich eine weit verbreitete Anstoßzeit. Ne. Hat natürlich den Vorteil, dass wenn man 10.15 Uhr ein Spiel guckt, ist man kurz nach 12 Uhr damit fertig und kann in der Regel noch einiges anderes machen. Ne? Und wenn du jetzt einen Tag hast, wo zum Beispiel Viktor hier jetzt MFK Havířov ein Heimspiel hat und beispielsweise auch Baník Ostrava, ja, dann schlägst du natürlich beide Fliegen mit einer Klappe. Also dann hast du bei Havířov ein richtig geiles altes Stadion, übrigens auch eine leckere Wurst und richtig gutes Bier. Und bei Baník Ostrava hast du fantechnisch den neben Slavia aus meiner Sicht besten Verein der Tschechischen Republik. Ja. Klar, ihr Derby gegen Opava haben sie jetzt in den nächsten Jahren erstmal nicht, weil Opava in der zweiten Liga spielt. Aber wenn jetzt Baník ein Heimspiel hat, beispielsweise gegen Slavia, Sparta oder vielleicht auch gegen Slovacko, was nicht allzu weit entfernt ist, oder Sigma Olmütz, dann hast du da auch einen ganz guten Tag. Ansonsten, wie Johannes schon sagte, Prag geht immer. Ja. Admira ist zwar nicht nah am Hauptbahnhof, aber ist zum Beispiel besser an der Autobahn gelegen, ne, Johannes? Nein, also ganz, ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht Admira und Žižkov gegeneinander aufwiegen. Beide Vereine sind absolut besuchenswert und bei beiden war ich auch schon mehrfach. Ich glaube, Prag ist in der Tat ein wirklich schöner, schöner Ausgangspunkt, einfach weil du alle Facetten des Fußballs miteinander vereinigen kannst. Also ich habe zum Beispiel im Zeitspiel, im aktuellen, auf Seite 72 oben links, auch ein Foto vom Stadion des SK Uhelnes Kladi. Das ist auch ein wunderbares altes Ding mit einer tollen Steintribüne. Liegt zwar ein bisschen weiter auswärts, aber absolut geniales Ding in seiner Architektur, auch einmalig. Ja, und Slavia fantechnisch aus meiner Sicht eh die Nummer 1. Aber selbst Sparta ist mittlerweile wieder richtig gut. Bohemians hat Spiele mit tollen Stimmen, mit toller Stimmung. Ne? Also ich glaube, ein Prag-Wochenende, wo du jetzt sowohl von Žižkov als auch beispielsweise von Slavia ein Heimspiel hast, da kannst du nie was verkehrt machen. Und da gibt es ja auch noch Vereine wie Motorlet Prag, ja, über die wir beispielsweise noch gar nicht geredet haben. Oder Arithma Prag, die auch kleine, süße Grounds haben. Also da kannst du so, so viel machen und auch im Umland von Prag. Also wenn du jetzt mal Zeitziehen außen vor lässt, dann kannst du in Prag locker 6-7 Spiele an einem Wochenende machen. Und es geht durchaus, dass du irgendwo morgens startest mit einem 10.15 Uhr Spiel, 14 Uhr, 17 Spiel noch was machst und dann teilweise dir noch abends noch ein 20 Uhr Spiel von Slavia anguckst, wenn dir das nicht zu viel ist. Eine Empfehlung habe ich aber noch, und zwar, das ist zum einen geografisch bedingt, aber auch weil es eine tolle Stadt ist, und das ist Český Krumlov. Das liegt im Westen Tschechiens, also wenn du aus dem Saarland anreist, Nick, ist das sogar noch ein Stück näher als Prag.
Okay.
Die spielen samstags 10.15 Uhr öfter, zumindest hatten wir damals das Glück. Das ist übrigens auch im Zeitspiel abgebildet, unter Uhennis Kladi Prag. Du hast einen aus meiner Sicht architektonisch einmaligen freistehenden Sprecherturm, eine wunderschöne alte Holztribüne. Dann hast du hinter der Tribüne, was man auf dem Foto leider nicht sieht, einen Bach, der da langläuft, wo man dann auch ja einen Steg darüber hat und dann plötzlich direkt im Eisstadion ist. Ja, auch dort hast du eine gemütliche Verpflegung. Und Český Krumlov als Stadt ist einfach absoluter Wahnsinn. Also die Innenstadt ist auch UNESCO-Welterbe. Also das ist dann eher so der Tipp für die Leute, die sagen, ich möchte mal nach Tschechien, möchte eine wunderschöne Stadt sehen, möchte vielleicht ein Fußballspiel gucken oder vielleicht abends noch ein Eishockey. Aber ich lege halt den Fokus auf Touristisches. Ja. Also grundsätzlich, ich sag mal, wir könnten jetzt wahrscheinlich über jeden Kreis, also was das Bundesland ist in Tschechien, so eine Fragestunde machen. Und ich würde dir aus jedem Kreis irgendwas Tolles erzählen können. Tschechien macht einfach wirklich über gnadenlosen Spaß. Aber Prag als Einstieg oder touristisch Český Krumlov, das sind, denke ich, glaube ich, zwei stabile Dinge. Während Havířov von dir aus gesehen, Nick, ja bestimmt 800, 900 Kilometer ist und du das mit Sicherheit nicht als ersten Tschechien Ground anfahren wirst.
Ja, bei aller Idylle, die das Bild da jetzt vorbeizaubert, nee, das glaube ich auch ehrlich gestanden nicht. Ja. Wie sieht es bei dir denn aus, wenn du schon sagst, was du alles gesehen hast, wie ist das denn mit der Komplettierungsstand bei dir in Tschechien?
Also ich hatte jetzt jahrelang die ersten, zweiten Ligen voll in Tschechien. Jetzt sind in der ersten Liga zwei neue Stadien dazugekommen, nämlich in Hradec Králové und Pardubice, die ich tatsächlich beide erst in dieser Saison neu gemacht habe. Und in der zweiten Liga fehlt mir aktuell sogar einer. Und zwar, weil Slavia Prag, die zweite Mannschaft von Slavia, ihr Stadion gewechselt hat. Die spielen jetzt im Stadion von Olympia Radutin. Und da war ich tatsächlich noch nicht. Ne? Ansonsten, was die CFL angeht, also das ist die dritthöchste Spielklasse. Die dritthöchste Spielklasse ist in drei Staffeln aufgeteilt. In den beiden westlichen Staffeln fehlen mir jeweils nur eins oder zwei. Und MSF, die Mährisch-Schlesische Footballer League, also das ist jetzt in Osttschechien, die habe ich etwas mehr als halb voll. Ne? Also die ersten drei Ligen, die werde ich langfristig auch alle komplettieren, beziehungsweise die meisten waren auch schon mal komplett. Aber jetzt so runter, dass ich vierte, fünfte Liga als Komplettierungsziel habe. So weit bin ich nicht, eben weil ich als Groundhopper natürlich noch andere Ziele habe als Tschechien. Auch wenn ich immer mal wieder hinfahren werde und auch einzelne der Ligen immer mal wieder komplett sein werden, dass ich jetzt, sag ich mal, im Slinski-Kreis, was auch von Berlin 700 Kilometer sind, gesagt habe, dort muss ich jeden Fünftligisten haben. Also das wird sehr wahrscheinlich nicht vorkommen. Ja.
So Leute soll es geben.
Gibt es tatsächlich. Also ich habe auch einen guten Freund, der wohnt auch in Berlin. Dem fehlen jetzt, glaube ich, noch 6 Vereine in den ersten 4 Ligen Tschechiens. Also Dominik, falls du das hörst, sei gegrüßt. Ja. Und die anderen machst du mit Sicherheit auch bald. Ja, und da geht's dann halt auch los. Es gibt zum Beispiel einen Bekannten von mir, der hat den kompletten Ústecký-Kraj voll. Also das ist der Kraj, also sozusagen das Bundesland, was gleich hinter Sachsen nördlich von Prag über die Grenze ist. Auch da hast du, ich weiß nicht, wie viel Grounds du da hast, mit Sicherheit 400-500. Ja, die hat der wirklich komplett alle. Also in Dresden gibt's da auch Groundhopper, die in Sachen Tschechien die 500 schon überschritten haben, in Richtung 1000 marschieren. Ja, von Berlin aus ist es halt immer erstmal mindestens 200 Kilometer, bis du da bist. Also aktuell stehe ich in Tschechien, glaube ich, bei 271 Grounds. 300 und 400 sind mit Sicherheit realistisch, vielleicht irgendwann auch 500, aber viel weiter wird es bei mir zumindest nicht gehen.
Mögen die Jungs nicht immer eine Klobasa essen am Wochenende? Johannes, kommen wir wieder nochmal zum Heft zurück, zum Heftschwerpunkt. Was sind Dinge, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, die der Leser oder die Leserin im Heft finden können?
Da gibt es auf jeden Fall noch einiges, was uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Also zum einen finde ich es schön, dass wir den Thomas Oellermann dabei haben, der über den DFC geschrieben hat, DFC Prag, der einfach eine sehr, sehr große Geschichte hat. Das wird die geneigte Leserinnenschaft dann rausfinden. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ding, dass wir den Artikel mit drin haben. Auch da, wenn ich kurz abschweifen darf, wieder lustige Geschichte. Jan hatte als einen der von ihm vorgeschlagenen Autoren einen Thomas mir genannt. Und 3-4 Wochen später schrieb Hardy mir, sag mal, haben wir eigentlich Thomas Oellermann mit im Boot fürs Heft? Und ich dachte, okay, wie kommt Hardy jetzt darauf? Weil eigentlich hat er sich doch größtenteils rausgehalten. Dann konnte ich mir aber sagen, ja, du, der schreibt gerade schon einen Artikel über DFC Prag für uns. Also es ist auch da wieder lustig gewesen, wie sich dann so die Kreise geschlossen haben und wie dann irgendwie eins zum anderen kam. Aber da auf jeden Fall schönen Artikel über den DFC Prag. Dann finde ich es auch sehr bemerkenswert, und das ist auch wieder Jan zuzuschreiben, dass wir ein Interview drin haben mit Jan Berger, einem der größten tschechischen Fußballspieler, muss man einfach so sagen. Also der ist lange natürlich schon nicht mehr so im Fokus, aber einfach ein großer Fußballer. Und das ist total toll, dass wir den drin haben, weil Jan ihn natürlich kennt und ihn deswegen gefragt hat, ob er bereit wäre für ein Interview für ein deutsches Fußballmagazin. Das ist echt ein großer Gewinn, den wir da haben. Das finde ich ganz, ganz toll. Und auch nochmal bei Jan zu bleiben, er hat ja einen Artikel drin über Hans Paulka, so wie so eine Art Freizeitliga ist. Auch das, so eine Seite von Prag, die wir im Heft beleuchten, von der Durchschnittsfußballzuschauer, glaube ich, und selbst ich auch bis dato gar nicht wusste, und was total toll ist, dass wir es mit drin haben, um da auch nochmal einfach einen Aspekt der Fußballverrücktheit von Prag zu haben. Und das finde ich total schön. Und dann haben wir ja auch kurz danach die beiden kleinen Porträts mit jeweils einer Seite über Union Brevnov und SK Trefa, wo wir auch abgewogen haben, gesagt haben, okay, wollen wir das drin haben oder wollen wir lieber was Historisches? Und dann haben wir gesagt, nein, lass uns mal das beibehalten. Lass uns mal die Jetztzeit und was gerade passiert ins Heft nehmen. Und da finde ich, haben wir eine gute Entscheidung gefällt. Und es ist gut, dass wir diese Artikel drin haben. Ich reite jetzt mal so ein bisschen durch, weil eine Sache habe ich nämlich auch noch, die mir auch noch wichtig war oder wichtig ist. Und zwar kam Hardy irgendwann von einer Fahrradtour natürlich aus Tschechien zurück und sagte, Johannes, wollen wir Theresienstadt noch mit unterbringen? Also die Liga Theresien gab es ja, und die ist vielleicht für uns drei, die wir jetzt hier gerade sprechen, total präsent, und wir wissen genau, was damit anzufangen. Und ich sagte, Hardy, aber darüber ist doch alles schon geschrieben, oder? Das ist doch irgendwie nichts Neues. Da haben wir uns ein bisschen drüber ausgetauscht, und Hardy hat mich dann auf jeden Fall überzeugt, und da bin ich eigentlich auch ganz froh darüber, wenn ich so im Ergebnis sehe, dass wir dieses Konzentrationslager Theresienstadt und warum da Fußball gespielt wurde, dass wir es mit reingenommen haben. Den Artikel, der kam ja von Hardy direkt, und das ist wirklich ist wichtig, dass wir diesen Aspekt des Fußballs in Tschechien auch noch mit drin haben. Deswegen bin ich da sehr froh drüber. Und vielleicht eine kleine letzte Anekdote noch, weil wir ja mehrfach im Heft den Bezug haben zur sogenannten legendären Groundhopper-Doku. Also würde mich wundern, wenn jetzt noch jemand nicht genau weiß, was es damit auf sich hat. Und wenn doch, dann gibt es weit vorne im Heft einen QR-Code, kann man abscannen, kann ich das Ding mal anschauen. Da bin ich sehr froh, dass ich es einfach versucht habe und den Kontakt gefunden habe tatsächlich und zumindest ein kurzes Statement von dem Filmemacher zu bekommen, der ganz überrascht war, sich aber auch gefreut hat, dass ich tatsächlich für ein Fußballmagazin von ihm ein kurzes Statement zu dieser uralten Doku haben möchte, wo er mir dann auch berichten konnte, dass die Groundhopping-Doku, das ist tatsächlich das meist wiederholte Format im DSF, das es ja mittlerweile auch nicht mehr gibt, war und ist. Und ja, das hat mich sehr gefreut, dass wir dann auch noch einen O-Ton von diesem sehr wichtigen Menschen dabei haben, weil einfach diese Doku in Groundhopping-Kreisen, also Legendenstatus ist nicht untertrieben, das muss man einfach so sagen.
Ja, ich muss sagen, Johannes, das fand ich übrigens sehr, sehr witzig, weil diesen Fakt, dass das tatsächlich die meist wiederholte Doku ist in der Geschichte des DSF, ne, das war mir persönlich auch total neu. Also ja, das lief immer mal wieder, ne? Und man hat sich natürlich jedes Mal angeguckt, obwohl man es auf YouTube natürlich auch immer mal wieder geschaut hat, ne? Aber dass das Ding auch außerhalb der Groundhopping-Szene so einen großen Kultfaktor oder Stellenwert hat, das war mir persönlich überhaupt gar nicht bewusst, ne? Und ich muss auch sagen, danke noch, dass ihr das gemacht habt mit Theresienstadt. Also Das ist auch so eine Sache, die ich super, super wichtig fand, weil es eben nicht nur tschechische Geschichte ist, sondern auch deutsche. Ja, muss man ja auch dazu sagen. Und ich habe mir damals auch das Buch Liga Theresienstadt durchgelesen. Also es ist schaudernd und es ist natürlich trotzdem irgendwie wunderschön zugleich, dass selbst unter diesen Umständen der Fußball so eine Kraft hat. Ne? Auch wenn es natürlich für Groundhopper jetzt uninteressant ist, die haben ja nur Kleinfeld gespielt. Haha, nee, ganz im Gegenteil. Das ist vielleicht sogar einer der wichtigsten Artikel überhaupt im Heft.
Ich würde Franz Kafka noch ins Rennen werfen, der auch mit einem, also über ihn wird auch ein Text verfasst von Martin Kraus. Genau, ich würde sagen, wenn ihr zwei keine Anmerkungen mehr habt zu dem Heftschwerpunkt, werde ich vielleicht zum restlichen Inhaltlichen kommen.
Jo.
Okay, bevor wir aber jetzt, also ihr jetzt gleich verraten dürft, was eure weiteren Highlights des Heftes sind, müssen wir natürlich, weil wir können ja heute nichts mit den Neues von den Rovers erzählen, müssen wir dann aufs nächste Mal warten, wenn Hardy hier vorbeischaut. Das wird dann wahrscheinlich zum Luxemburg-Buch sein, was ich euch übrigens dann irgendwann später bestimmt auch nochmal empfehlen werde. Von daher kommen wir mal zu euren Lieblingsclubs. Da können wir ja auch mal kurz drüber reden. Also in Form von bei Jörg kannst du dich schon mal darauf vorbereiten, wird das Stahl Brandenburg sein. TB kann man ja vielleicht noch ein bisschen näher verfolgen. Johannes, bei dir ist es Energie Cottbus. Die sind ja jetzt dann doch, nachdem du ja lange, lange dran gezogen oder sehr skeptisch warst, dass sie den Aufstieg hinbekommen, sind sie ja dann doch in Liga 3 aufgestiegen. Wie bist du aktuell so zufrieden mit dem Abschneiden?
Aktuell herrscht einfach eine unglaublich große Euphorie in Cottbus. Also das muss man einfach so sagen, das ist total irre, auf welcher Euphoriewelle der gesamte Verein, nicht nur das Team, sondern alle drumherum. Also momentan ist so eine gute Stimmung in der Stadt und im Verein und um den Verein drumherum. Das hatten wir lange nicht mehr, muss man einfach so sagen. Und nach den ersten beiden Spielen der Saison, das war ja nur gegen Bielefeld, das Ligaspiel, und dann gegen Dynamo, habe ich gedacht, okay, Leute, wir werden direkt runtergehen. Also weil man direkt gesehen hat, wir kommen gerade wieder hoch. Diese beiden gestandenen Dritt- bzw. ehemals Zweitligisten, die hatten uns einfach, also wir hatten denen gar nichts entgegenzusetzen. Die waren körperlich überlegen, die waren clever. Und ich dachte mir so, ey, das wird eine ganz, ganz bittere Saison. Und scheinbar hat es das gebraucht, diese beiden Spiele, weil seitdem lief es ja. Und ich meine, jetzt sind wir zwar nur auf Platz 5, aber bis zu Platz 1 sind 2 Punkte. Und das ist eine Situation, die ist ja völlig unvorstellbar. Also wir reden von 14 Spielen, die jetzt durch sind. Und wir sind auf dem 5. Platz. Und das einzige Ziel ist, dass wir am Ende auf Platz 16 oder höher stehen. Insofern ist es völlig irre im Moment, wie cool das läuft. Klar, letztes Wochenende war es ja auch wieder nur ein Punkt. Aber das Spiel ist wahnsinnig dramatisch gewesen. 3-3 gegen Borussia Dortmund, zweite Mannschaft. Die Woche davor haben wir verloren. Du, aber am Ende des Tages, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, haben wir unser Ziel erreicht. Und dafür haben wir jetzt die ersten 24 Punkte gesammelt. Insofern bin ich total zufrieden. Und ja, genau. Du weißt, wann haben wir gesprochen? Im Januar haben wir, glaube ich, das letzte Mal miteinander gesprochen. Da war ich ja auch entspannt, ruhig, möchte ich mal sagen. Es war klar, zu dem Zeitpunkt im Januar, dass da nicht viel läuft. Ich hatte dann ungefähr zu der Zeit auch unseren jährlichen Ausflug nach Wien gebucht. Und zwar für Mai, weil Energie stand 9 Punkte hinter Platz 2, glaube ich, war das. Und für uns war völlig klar, naja, also ob wir dann nur am letzten Spieltag zu Hause sind oder nicht oder hinfahren, das macht eh nichts aus. Es ist halt der letzte Spieltag der Saison. Brauchen uns keinen Kopf machen, wir fahren schön nach Wien und machen es uns schön. Naja, und dann lief es ja immer besser. Und so kam es dann, dass ich das letzte Spiel, also das Aufstiegsspiel, während alle im Jahn-Sportpark waren und unser kompletter Fußballfreundeskreis, Energie-Fußball-Fan-Freunde, alle in Berlin waren und im historischen Jahn-Sportpark den Aufstieg gefeiert haben, saß ich mit einem Schnitzel und mit meinem Handy und Livestream beim Wirt in Wien und konnte mir dann doch nicht verkneifen, so die eine oder andere Träne abzudrücken und doch mich ein bisschen zu ärgern, dass ich nicht dabei war.
Vor allen Dingen vor der eigenen Haustür, sehr gut.
Vor allem vor der eigenen Haustür, zumal der Jahn-Sportpark gerade mitten im Abriss ist. Also es war dann auch wirklich das letzte große Spiel, was da stattgefunden hat. Ah ja, es hat so viele Komponenten, aber wie gesagt, im Januar, Nick, zu dem Zeitpunkt haben wir uns gerade gesprochen, es war völlig unrealistisch für mich, dass wir das noch reißen, dass wir da noch Meister werden. Insofern, ja, es ist einfach gerade ganz famos und ich bin sehr, sehr froh. Aber wie du weißt, es ist ja bei mir nicht nur Energie, ich bin ja auch seit längerem sehr bei Turbine Potsdam mit hinterher und die zumindest tun gerade alles dafür, dass man es dass man nicht vergisst, wie leidensfähig Fußballfans sein müssen. Turbine ja gerade wieder aufgestiegen. Ich war ja beim Aufstiegsspiel bei denen auf jeden Fall dabei, beim Auswärtsspiel in Ingolstadt am letzten Spieltag der Zweitligasaison und da mit großer Freude direkt nach dem Abstieg in die zweite Liga direkt wieder zurückgekehrt in die erste Liga, spielen jetzt wieder in der Bundesliga. Naja, und sind slightly überfordert. Nach 9 Spieltagen haben sie ein einziges Unentschieden, den Rest haben sie verloren und die Tordifferenz ist fast noch frappierender. Die lautet nämlich 0 zu 28. Also Turbine hat es bislang in 9 Spielen noch nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Das macht mir gerade ganz große Sorgen. Genau, das ist dann so der andere Pol, den wir haben, oder den ich so habe. Und insofern 2 sehr unterschiedliche Welten. Aber das ist Fußball.
Ja, ich meine gehört zu haben, Pele Wollitz will nach der Saison aufhören. Ist das immer noch Stand der Dinge?
Das ist Stand der Dinge. Also Pele Wollitz wird seine letzte Saison als Trainer machen. Und nachdem er ja bei der Mitgliederversammlung letztens auch die goldene Ehrennadel bekommen hat. Und er wird dann in die Position des Sportdirektors wechseln.
Aha.
Spielen wir das Gedankenspiel mal zu Ende. Wir bleiben oben dran und werden am Ende der Saison möglicherweise auf einem der beiden ganz oben Plätze oder dem danach und alles läuft gut, wir würden tatsächlich aufsteigen, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das laufen wird. Da wird nämlich Sportdirektor Wollitz zum ehemaligen Trainer Wollitz gehen und den ehemaligen Trainer Wollitz fragen, ob er diese besondere Ehre nicht doch nochmal wahrnehmen will und in der zweiten Liga noch eine Saison machen will. Ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort von Herrn Wollitz an Herrn Wollitz ein Ja lautet.
Jörg, am Quenz sieht es nicht ganz so gut aus, oder? Also
doch,
eigentlich hatte man ja in der letzten Saison schon gedacht, dass da richtig was geht sportlich.
Ja. Nee, also muss ich dir widersprechen, sieht gut aus eigentlich. Also in der letzten Saison haben sie ja den Aufstieg mal wieder knapp vor dem Saisonende ja, vergeben.
Mhm.
Aktuell ist es so, Stahl ist Tabellenführer. Von 11 Saisonspielen wurden 9 gewonnen, ein Unentschieden und eine Niederlage eingefahren. Damit kann man eigentlich sehr zufrieden sein, auch wenn die einzige Heimniederlage gegen die Mannschaft ja, passiert, dass die aktuell auf Platz 3 steht, also durchaus noch ein Konkurrent ist. Tabellenzweiter ist aktuell Concordia Buckow-Waldsiebersdorf. Die meisten Hörer werden davon nie noch was gehört haben.
Nein.
Ja, aber die hat Stahl auch schon geschlagen. Also aktuell ist der Vorsprung 3 Punkte da. Torverhältnis ist man auch 2 Tore besser. Persönlich sehe ich so, dass die Landesliga Brandenburg Staffel Nord, also die 7. Liga, in der Stahl spielt, in der Spitze derzeit ein bisschen ausgeglichener ist als in den letzten Jahren. Also es gibt da 6 oder 7 Mannschaften, die da durchaus in der Verfolgerrolle ja, sich behaupten könnten. Ich denke aber persönlich, dass Stahl von all diesen Mannschaften die stärkste ist, der Kader breit aufgestellt ist und dass es dieses Jahr durchziehen werden. Ja, und dann nächste Saison passend zum 75. Vereinsjubiläum, zumindest in der höchsten Liga des Landes Brandenburg, wieder präsent sind. Also ich denke, die Chancen stehen da wirklich gut aktuell. Der Trainer, der jetzt seit einem guten Jahr da ist, macht einen fantastischen Job. Der Verein ist schuldenfrei. Die Zuschauerzahlen sind sehr, sehr gut, auch fast doppelt so hoch wie beim Ortsrivalen, der in Liga höher spielt. Ja, wo man sich dann nächstes Jahr schon quasi aufs Derby freuen kann, ne? Ja, Johannes, und zu deinem Verein noch 2 Anmerkungen. Ich war im letzten Spiel im Jahn-Sportpark, Hertha 2 gegen Energie. Es war wirklich grandios. Wir haben aber noch einen gemeinsamen Bekannten, der es ähnlich gemacht hat wie du, der auch gesagt hat, wir haben 9 Punkte Rückstand. Der war dann zum Zeitpunkt dieses Spiels den Länderpunkt Taiwan einfahren und hat das auch verpasst, ne? Ja, und was Turbine angeht, das verfolge ich natürlich auch als Brandenburger mit Bestürzung. Aber ich habe am Wochenende eine Mannschaft gesehen, die ist noch schlechter dran. Ich war in Moldawien beim FC Sheriff Tiraspol und die haben gegen den FC Florescht gespielt. Und Florescht hat es tatsächlich geschafft, aus 14 Spielen nur 1 Punkt einzufahren und hat jetzt ein Torverhältnis von 0 zu 53. Ne? Es geht noch schlechter. Und bei Turbine bin ich ja zumindest guter Hoffnung, nachdem er jetzt die letzte Niederlage nicht ganz so hoch war und davor das erste Unentschieden geholt wurde, bin ich zumindest guter Hoffnung, dass da noch nicht alle Züge abgefahren sind, obwohl es aus meiner Sicht dort auch sehr, sehr schlecht aussieht. Und ich denke, wenn sie dieses Jahr wieder absteigen würden, dass nicht sofort der erneute Wiederaufstieg folgen würde. Aber ich verfolge sowohl Energie als auch Turbine, weil es ja Brandenburger Vereine sind, durchaus beide mit einer gewissen Sympathie und drücke da wirklich beiden auch die Daumen, dass sie ihre Saisonziele erreichen. Ja, genau wie Stahl natürlich.
Danke dir, Jörg. Ja, die kleine Hoffnung ist, dass wir es irgendwie schaffen. Köln ist nur einen Punkt weiter vorne und auch Karlsruhe Jena hat ja nur 3 Punkte. Durch die Aufstockung der Liga, die ja zur nächsten Saison passieren wird, steigt nur ein Verein ab. Und es wird doch hoffentlich wohl mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht wenigstens das noch schaffen, über diesen kleinen Strich dazu kommen.
Also ich glaube, der ganze Fußball-Osten, der sich für den Frauenfußball interessiert, drückt da wirklich die Daumen. Turbine Potsdam als ehemaliger mehrfacher Meister und Champions-League-Sieger ist einfach ein Verein, auch wenn Frauenfußball mittlerweile was komplett anderes ist als noch vor 15 Jahren, der da einfach irgendwo noch reingehört in die oberste Liga.
Jetzt kommen wir gerade ganz kurz, wenn ihr jetzt über Frauenfußball und Ostdeutschland sprecht, Union Berlin ist in der zweiten Bundesliga, glaube ich, auch gerade ganz groß dick dabei in Sachen Aufstiegskampf, oder?
Da hast du recht, Nick, da kann ich vielleicht drauf antworten. Tatsächlich hat Union ja schon seit eigentlich längerer Zeit ein Frauenteam, die auch zwischenzeitlich schon zweite Liga gespielt haben, aber denen Union ein bisschen stiefmütterlich umgegangen ist, so möchte ich es mal sagen. Nur ist ja seit einiger Zeit der Trend, die Frauen zu unterstützen, die Frauenabteilungen zu unterstützen oder neu zu gründen. Und da hat sich Union daran erinnert, dass sie ja ganz, ganz stabiles Team eigentlich haben und haben vor der letzten Saison, glaube ich, war das, haben sie eine Sportdirektorin für Frauenfußball fest im Verein angestellt als Hauptamtliche und haben zu der Regionalliga-Saison letztes Jahr die erste Mannschaft der Frauen professionalisiert. Das heißt, alle Spielerinnen wurden mit Profiverträgen ausgestattet und konnten sich fortan komplett auf Fußballspielen konzentrieren. Damit einherging natürlich auch infrastrukturelle Verbesserungen, eine Personalverbesserung im Staff und so weiter. Und diesen Unterschied siehst du sofort. Also Union ist letzte Saison souverän, ungeschlagen durchmarschiert durch die Regionalliga, hat auch die Hoffnungen von Viktoria Berlin, über die wir auch schon gesprochen haben, zunichte gemacht, ist souverän aufgestiegen, ist in der zweiten Liga momentan auf Platz 1, hat natürlich zwischendurch den Berlin-Pokal geholt. Und ich glaube, vor 2 Wochen haben sie das erste Mal ein Spiel verloren in der zweiten Bundesliga. Und wenn ich richtig das im Kopf habe, war das die erste Niederlage seit 22 Monaten. Also die wissen gar nicht mehr, wie verlieren geht. Das heißt, ja, da läuft's.
Was man bei den Frauen von Union auch sagen muss, die haben wahnsinnig hohe Zuschauerzahlen. Ne? Während in der zweiten Liga die meisten Vereine, also zum Beispiel SV Meppen, Zuschauerschnitt von um die 500 haben, hat Union Frauen ungefähr einen Schnitt von 4.500. Ja. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Fans für die Spiele der ersten Mannschaft bei Union keine Tickets mehr bekommen, weil die natürlich auch in der Bundesliga erweiterten Spitze mitspielen und dort nur 22.000 Leute reinpassen, sodass viele Leute einfach zu den Frauen gehen. Aber das ist eine riesengroße Euphorie. Also selbst als jemand, der Union überhaupt nicht mag, so wie ich es bin, muss man das einfach mal anerkennen, dass die dort in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und ich gehe auch fest davon aus, dass die Frauen den direkten Durchmarsch in die Bundesliga machen werden und natürlich dann infrastrukturell gegenüber manch anderen Vereinen, wie es zum Beispiel Turbine ist oder Carl Zeiss Jena, ja, oder Essen, dass die dem gegenüber dann natürlich deutlich im Vorteil sind.
Kommen wir vom Frauenfußball zu den Highlights der Ausgabe. Ihr hattet ja jetzt genug Zeit, euch Gedanken zu machen. Johannes, ich nehme an, du hast ja mit dem Schwerpunkt genug zu tun gehabt, sodass du den restlichen Inhalt wahrscheinlich eher nicht mitbestimmt hast. Von daher, was war nachher im Nachhinein jetzt so beim Durchlesen der Ausgabe für dich so ein weiteres Highlight?
Also definitiv das tolle Interview von Michael Stoffel mit dem Murat, mit dem blinden Groundhopper. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, die er da ausgegraben hat. Ganz spannend und auch toll, also klingt auch nach einem tollen Menschen. Und ja, das war auf jeden Fall, wie du richtig sagst, den Heftschwerpunkt habe ich natürlich mehrfach komplett durchgelesen, aus verschiedenen Gründen. Genau, deswegen war das natürlich auf jeden Fall für mich ein Highlight, dieser Artikel. Und ja, das ist wieder mal ein toller Zeitspielaspekt, muss man so sagen. Also das, so eine Geschichte habe ich woanders noch nicht gesehen.
Jörg, bei dir?
Ja, also muss ich sagen, kann ich nahezu 1:1 wiedergeben. Also das war für mich auch ein bewegendes Interview. Ich glaube, Fenerbahce-Fan war er, ne? Nicht Galata, nee, Fenerbahce.
Fenerbahce, ja.
Also dass so ein Mensch, ja, wie gesagt, trotz seines Handicaps einfach das Hobby macht, dem ich ja auch seit langem, langem nachgehe. Und ja, wenn ich mich da versuchen würde, in seine Situation reinzuversetzen. Also was der Mensch alles macht mit so viel Lebensmut, trotzdem sein Schicksal umgeht. Also das fand ich super gut. Ich fand natürlich den ganzen Tschechien-Schwerpunkt auch ja richtig geil, muss ich sagen. Wirklich von Anfang an durch die Bank weg. Ja. Also muss sagen, nicht nur, weil ich gerne in Tschechien bin, sondern weil ich da auch wieder viele, viele Sachen erfahren habe, die ich über Tschechien selbst noch nicht wusste oder zumindest, oder auch eine Sache, die ich lange nicht mehr gelesen habe und die man so auch nur im Zeitspiel sehen würde. Und was ich persönlich auch noch ganz witzig ist, da werden jetzt wahrscheinlich manche Leute lachen, die Wappengeschichte von Hoffenheim. Ja? Mhm. Also es ist ja so ein Verein, der lange, lange unten gespielt hat und seine eigenen Wappen selbst nicht kannte. Und was Hardy da wieder ausgegrieben hat, wie sie denn dazu gekommen sind, ihre alten Wappen wieder entdeckt zu haben, fand ich persönlich auch sehr, sehr interessant. Und Hoffenheim ist natürlich ein Verein, der bei den meisten Fußballfans nicht gerade beliebt ist oder auch was Historie angeht, vollkommen unterm Radar fliegt. Ja, und manche Leute würden wahrscheinlich sagen, warum nimmt er denn jetzt so einen künstlichen Verein überhaupt mit ins Heft? Ne? Und das wiederum ist auch eine Stärke von Zeitspiel, dass man da jetzt nicht ganz die Scheuklappen aufhat, sondern auch sagt, Mensch, das ist eben so ein Verein, der eine Geschichte hat. Und ja, wenn man dazu quasi mit dazu beiträgt, die ihre Vereinshistory besser kennen und ihre Vereinswappen, dann ist das eine Sache, die ja aus meiner Sicht 100% ins Heft gehört und die ich wirklich auch mit einem leichten Grinsen im Gesicht, aber dann am Ende doch sehr, sehr zustimmend nickend auch gerne gelesen habe.
Ja, das habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen. Ich finde überhaupt, das ist irgendwie dieses Mal eine sehr, 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 sehr schöne Mischung an Heft mit sehr, sehr interessanten Sachen, die mir, glaube ich, lange in Erinnerung bleiben werden. Bei mir war es Bernd Sauder, das Interview mit Christoph Ruf, der moderne Fußball hat gesiegt, in dem Christoph Ruf so ein bisschen, ja, den Profifußball anzählt, aber auch die Fankultur so ein bisschen anzählt oder zumindest mal ein bisschen in Frage stellt, wie das Verhalten da so ist. Das fand ich sehr, sehr gut. Und mein ganz persönliches Highlight dieser Ausgabe ist dann Dietrich Schulze-Marmeling mit der Nordirland und die EM 2028 und der Blick auf das, was da kommen mag. Vor allem, was halt Nordirland, den Nordirland-Konflikt oder die Situation dort angeht, sowohl des nordirischen Fußballverbandes als auch des Spielortes, der da im Raum steht und der dann eben, ja, die konfessionelle Geschichte, die ja nun mal in diesem Land und eben auch im Fußball eine große Rolle spielt, nochmal ein bisschen genauer in den Blick nimmt. Das fand ich sehr, 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 sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, grundsätzlich kannst du das Heft von vorne bis hinten wieder lesen, wie immer. Und wird kein Einzelartikel sein, der nicht interessant ist oder wo man vom Lesen enttäuscht ist.
Das stimmt sehr wohl. Wer hat denn bei euch die VAR-Diskussion gewonnen? Also man muss vielleicht für die Hörer sagen, Dietrich Schulze-Marmeling hat pro VAR kommentiert, Hardy Grüne hat ja kontra dem VAR kommentiert. Wer ist der Gewinner bei euch? Jetzt ergreift Partei.
Sag du zuerst.
Ich bin immer wieder ein bisschen unterschiedlich, denn wenn ich so sehe, manchmal denke ich, ja, okay, krass, war schon eine krasse Entscheidung. Aber als auch Fan von Arne Zeigler, von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, bin ich trotzdem bei Hardy kontra VAR.
Okay.
Jörg? Ich muss sagen, ich bin auch kontra VAR. Zum einen, weil ich persönlich finde, dass Fußball ein Spiel ist, was von seinen Grundregeln von der ersten bis zur letzten Liga gleich ist und das eben eine Sache ist, was das aufweicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin gegen den VAR, wie er jetzt in Form gelebt ist, weil er den Fußball eben nicht gerechter gemacht hat, auch die Fehlentscheidungen nicht aufgehört haben. Ich glaube, dass bei der Europameisterschaft Deutschland gegen Spanien haben wir alle noch bestens in Erinnerung. Ich sage aber auch, wenn es sowas gäbe, wie beispielsweise in den amerikanischen Sportarten, ein sogenanntes Challenge-Recht, ja, dass man sagt, Mensch, jeder Trainer hat in pro Halbzeit zwei Challenges. Wenn er eine Challenge ausspricht, wird sich das angeguckt. Wenn er recht hatte, kriegt er seine Challenge wieder und die Entscheidung wird ihm umgewandelt. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Wenn man das so machen könnte, dann denke ich, hätte das Ding durchaus Potenzial. Und dass es in den oberen Ligen, wo es ja wirklich um Millionen, teilweise Milliarden geht, ein Korrektiv geben kann, was den Sport ein bisschen gerechter macht, ja, das weiß, glaube ich, selbst ein Fußballtraditionalist wie ich. Ja. Bloß, wie gesagt, unter der aktuellen, so wie es aktuell gemacht wird, bringt es aus meiner Sicht nicht viel, außer dass du nach jedem Wochenende die gleichen Diskussionen hattest, wie du sie vor Einführung des VAR hattest und dass du eine zusätzliche Komponente hast, über die dich wahnsinnig aufregen kannst. Davon abgesehen, dass es den Torjubel natürlich immer wieder kaputt macht oder verzögert, was, glaube ich, jedem Fußballfan total gegen den Strich geht. Ja, also grundsätzlich Konter. aber durchaus auch mit der Hintertür, wenn es da ein besseres Modell gäbe, könnte man das auch trotzdem nochmal drüber nachdenken, zumindest in den höheren Ligen.
Ja, es ist fast ein bisschen schade, dass Dietrich Schulze-Marmeling heute nicht zu Gast ist, denn ich finde auch, also ich bin ja auch eher gegen den, also ich bin nicht nur ein bisschen gegen den VAR, ich bin komplett gegen den VAR, ehrlich gesagt, ich brauche das gar nicht. Für mich ist es auch schön, dass ich das bei dem Fußball, den ich gucke, mir gar nicht geben muss, diese Thematik.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Und sein Satz, der hier also den hat er wahrscheinlich nicht da rausgepickt, aber der da als Überschrift sozusagen drüber ist, dass die Erfinder ein Spiel wollten, zu dessen Faszination Fehlentscheidungen beitragen, ist mir unbekannt. Hätte ich dann eben gerne den Kontrapunkt gesetzt. Ich wusste auch nicht, dass ich zum Fußball gehe, um Gerechtigkeit zu sehen. Also das ist, glaube ich, nicht der Grund, warum ich zum Fußball gehe. Und mir ist das heute aufgefallen, ich habe heute den Rasenfunk die aktuelle Folge gehört, also mal reingehört. Und die beginnt mit dem Intro von Günter Koch, als damals dieser Abstiegskrimi zwischen Nürnberg, Bochum und Rostock, glaube ich, war das, stattgefunden hat. Und wie er da fast stirbt, weil ein Tor in Nürnberg fällt. Und ich mir dachte, sowas wird es heute gar nicht mehr geben. Der könnte das gar nicht mehr so kommentieren, weil nach dem Tor ja erstmal der VAR kommen würde. Der kontrolliert, ob dieses Tor überhaupt rechtens ist. Also von daher, meiner Meinung nach geht er dem Fußball viel verloren. Insofern bleibe ich da, bin ich da auch auf Pro-Hardy-Seite sozusagen.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ne? Also, und wie gesagt, wir gucken ja nur alle hauptsächlich Fußball. Bei Johannes vielleicht ab der nächsten Saison nicht mehr so, ja. Aber bei uns beiden, Nick, also eher in Amateurfußball beziehungsweise unterhalb den ersten zwei Ligen. Ja, und ich ärgere mich dann immer über eine Fehlentscheidung, weil du bist ja genauso Fan wie ich und natürlich hat man es oftmals auch besser gesehen als der Schiedsrichter, obwohl man 30 Meter weiter weg stand und viel, viel ungünstiger. Ja. Man ist ja dann nicht ganz unvoreingenommen, aber ja, wenn Tor ist, ist Tor und das ist schön, noch schön gut, dass es so eigentlich bleiben sollte. Ja.
So sieht's aus. Dann möchte ich zum Schluss noch erwähnen, ist im Verlag des Zeitspielmagazins ein neues Buch erschienen, nämlich zum Thema Luxemburg, Geschichte einer Fußballliebe. Ich kann euch verraten, weil ich Hadi ja selbst in Luxemburg treffen durfte bei einem Fußballspiel und wir uns entsprechend viel über dieses Buch auch unterhalten haben in den vergangenen Folgen, immer so im Off-Gespräch, dass das ein Buch ist, was ihm, glaube ich, ein absolutes Herzensprojekt war. Und das merkt man diesem Buch auch an. Auch wenn es nicht ganz günstig ist mit 39,50 Euro, muss man sagen, man bekommt dafür einen absoluten Wälzer. Und wer Hardys Schreibe kennt, der weiß, dass es nicht nur rein um irgendwelche Fußballstatistiken geht oder irgendwelche Fußballspiele nacherzählt werden, sondern dass es den Rundumblick auf Luxemburg, den Fußball und dessen Geschichte geht. Insofern sei euch das unbedingt empfohlen. Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht lasst es euch als Geschenk einfach irgendwie wünschen. Ich wünsche es euch als Geschenk. Genau, und leider ist Frank heute nicht da. Er war eigentlich eingeplant, wie die Follower der Social-Media-Kanäle wissen. Er ist leider heute nicht da und so können wir leider nicht nachfragen, was eigentlich aus seinem Buch Fußball auf den Färöern wird, ob er da mittlerweile weitergekommen ist beim Schreiben. In jedem Fall sind wir gespannt und hoffen, dass es kommt. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Johannes, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast und uns ein bisschen mitgenommen hast in den Heftschwerpunkt Tschechien Crowdhopper Stream.
Danke dir, Nick. Wie immer war es ganz wunderbar, bei dir zu sein. Du bist so ein sympathischer Gastgeber und so gut vorbereitet immer. Es macht richtig Spaß. Und deswegen ja, freue ich mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Und danke dir.
Gerne, gerne. Und Jörg, ich bedanke mich natürlich auch ganz, ganz herzlich bei deiner, ja, wie sagt man, Kompetenz, die du da wieder reingebracht hast als Crowntopper vor dem Herrn, der ja auch, deswegen wir erst so spät aufnehmen konnten, weil du ja wieder durch die Weltgeschichte reisen musstest. Aber insofern auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast und die Aufnahme irgendeinem Fußballplatz vorgezogen hast. Ganz herzlichen Dank.
Ja, auch ich habe zu danken. Ich kann Johannes' Worte nur widerspiegeln. Macht jedes Mal tierisch Spaß bei dir und ich hoffe, wir haben nicht das letzte Mal miteinander zu tun.
Das hoffe ich auch und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dieses Gespräch weiterempfehlt. Ganz herzlichen Dank dafür, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!
except Tokyo. All I do is worry, but I got no cares. I've drank too much, still feel sober. This record plays.